Habt ihr ihn auch schon? Den Groove für den Montag, den Groove für die Eishockey-Show, Folge 10 in Staffel 3. Wir sind natürlich wieder für euch da mit einer Menge Themen, aber auch mit einer Menge guter Köpfe hier natürlich. Sash, der Mash Bandermann ist heute mit dabei.
Danke.
Nicht nur er, sondern natürlich auch Mighty Mike. Mike Meyer ist wieder am Start, wird alles machen, was das Internet so hergibt und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ja, denn wir haben gar nicht so viele Themen heute.
Ja, sensationell. Basti Schwele startet zu Beginn und haut direkt die erste 180 ins Brett mit dieser ersten Moderation. Zack. Starkes Ding, Basti. Denn wir sind übrigens, das habe ich auch festgestellt, kurz vor 12. Es ist kurz vor 12 in der Penny DL. 14. Spieltag ist vorbei, 12 Folgen noch.
Ja, wir gehen jetzt also kurz vor der Hauptrunde.
Ja,
ich weiß.
Jeder meint, es ist noch viel Zeit. Nein, es ist kurz vor 12. Das wollen wir euch da draußen nochmal sagen. Allen Fans, aber natürlich auch allen Clubverantwortlichen und allen Spielern und allen Trainern.
Drohst du denen?
Crunch-Time, Leute. Und da wollen wir was sehen. Und wir wollen natürlich von euch was hören. Immer wichtig, dass ihr mitmacht in unserem kleinen Hörspiel und in der kleinen Fernsehsendung. Dementsprechend natürlich die Sprachnachricht mit der mittlerweile ja schon auswendig gelernten und legendären Nummer. Da ist sie eingeblendet. 0175-6817-248.
Auswendig abgelesen von Sascha Bandermann.
Auswendig abgelesen. Nur für mich hat man extra einen Monitor hier hingestellt. So ist das. Das ist betreutes Moderieren. Das ist so Ü50 Moderation. Wir wollen natürlich aber auch eure Meinung haben, wenn es darum geht, ein bisschen in die Tasten zu hauen. Das könnt ihr sowieso immer, eigentlich die ganze Woche über. Gilt auch dann gerne für die Eishockey-Konferenz zum Beispiel, wo wir auch mal ein Thema mit aufnehmen. Eure Meinung über die E-Mail eishockeyshow@magenta.de.
Und wieder gut abgelesen.
Ja.
Bin sehr stolz auf dich jetzt schon zu Beginn.
Es gibt Dinge, die muss ich mir mal aufschreiben. Und wir haben natürlich auch eine Frage, die wir eigentlich stellen können. Also, was wollen wir von euch wissen? Ihr könnt natürlich alles uns erzählen, was ihr wollt. Vielleicht nicht alles, weil wir sind jetzt nicht die Problemlöser par excellence. Aber zum Beispiel Abstiegskampf oder Playoffs. Man weiß nicht, was es ist, weil es sind nur 6 Punkte von Platz 10 bis zum Abstieg. Also, was glaubt ihr vielleicht? Wer schafft's und was ist eigentlich in Mannheim los? Und was denkt ihr über das Comeback von Don Jackson? Also ihr habt sicherlich
jetzt
viele Meinungen.
Jetzt schon alle Themen hier.
Gleich ja, ein paar Themen sind das schon, das stimmt. Ah. Ja. Aber wir kümmern uns, Basti, natürlich
es
auch
ist verdammt eng auf jeden Fall.
Wir kümmern uns natürlich auch um die Tabellenspitze und das Kellerchaos. Eigentlich machen wir beides. Ja, Mannheim ist auf jeden Fall etwas, worüber wir durchaus auch differenziert diskutieren können. Auch zwischen uns vielleicht. Mal schauen.
Sicher.
What?
Yeah, what? Und wieso war what eigentlich Don Jackson hinter der Bande? Auch das ist eine Frage, die wir uns stellen. Und ansonsten gibt's noch Updates von unseren Jungs aus dem näheren und auch manchmal etwas entfernteren Ausland.
Wir haben Tobi Forler mit dabei, von dem haben wir sogar eine Videonachricht bekommen. Mhm. Dominik Kahun vom SC Bern ist mit dabei. Tobi Rieder vom Tabellenführer der schwedischen Hockey League aus Växjö hat uns was hinterlassen und Marc Michaelis vom EV Zug.
Und
Maxi vergessen?
Schuber, hast du schon gesagt?
Und Maxi Schuber,
genau.
Genau, okay. Aus Nordamerika ist auch mit dabei. Also auch das gibt es heute bei uns.
So ist
so
es.
So viele Themen. Und was für Themen gibt dieses Wochenende eigentlich
her? Und dann freuen wir uns natürlich auch gleich auf einen Gesprächspartner aus Bremerhaven, nämlich den Assistant Coach, auf Alex Sulzer.
Ja.
Der wird uns zugeschaltet sein. Und falls ihr unser Teasing schon gesehen habt auf Social Media, da kündigen wir gerne an, was in dieser Sendung heute passieren wird. Olli Mebus von der Düsseldorfer EG wird uns auch zum Gespräch besuchen.
Genau.
Sehr cool. Starten wir durch?
Wir starten sofort voll durch.
Ja.
Mit was fangen wir an?
Ja, mit der Mannschaft, die eigentlich ganz oben steht.
Also auf Platz 2 derzeit.
Ja, aber eigentlich ist das ja ganz oben.
Ich meine, dass Platz 2 für Bremerhaven nicht mehr ganz oben ist.
Ja, aber das ist ja jetzt manchmal, weißt du, da verändert sich das immer so in Mühe.
Ja, okay.
Das ist ja eine Nuance.
Ja.
Aber sie waren ja Tabellenführer. Jetzt sind sie
Punkt gleich.
Genau.
Punkt gleich.
Also von daher ist das für mich eigentlich auch ein bisschen die Eins.
Ja. Ist das für dich noch eine Überraschungsmannschaft oder ist das mittlerweile Normalität?
Bremerhaven?
Ja.
Also erstmal finde ich, ich sage das immer wieder gerne und vielleicht ist das da draußen bei vielen Eishockey-Fans auch immer noch so im Kopf. Da haben wir nochmal die Tabelle eingeblendet. Wer jetzt nach 40 Spieltagen da oben steht, der ist für mich eine absolute Spitzenmannschaft. Der kann nur eine Spitzenmannschaft sein und der kann auch nur ein Anwärter auf mehr sein. Also auch in den Playoffs, vielleicht sogar für den Titel, weil wir wissen ja aus der jüngeren Vergangenheit, eigentlich gewinnen immer nur die in den letzten Jahren die Meisterschaft, die in der Hauptrunde ganz oben abgeschlossen haben. Das hat sich irgendwie so ein bisschen rausgearbeitet, mal losgelöst. Ich weiß, da guckt der ein oder andere Schlaue nach und weiß, Moment, da war doch was, aber das war das Jahr, wo die Gruppen gespielt wurde. Das nehme ich jetzt mal raus. Da war das ein bisschen anders.
Weil 21.
Das ist nicht ganz fair von dem Vergleich, weil genau. Das hakt ein bisschen und nicht jeder gegen jeden oft gleich gespielt hat. Und deshalb finde ich, ist für mich Bremerhaven in der Weise, du hast das vor kurzem auch nochmal so ein bisschen erzählt, wie sie sich entwickelt haben, wie sie sich entwickeln. Alex Sulzer ist, glaube ich, auch ein Puzzleteil von diesem Ganzen über die letzten zwei Jahre jetzt. Auch defensiv für mich eine Mannschaft, die mich überhaupt nicht mehr überrascht. Ganz im Gegenteil, also I lift my head, ich finde das Respekt, was die da abliefern.
Ja, ja,
fällt mir gleich der Knopf aus dem Ohr.
Ja, das ist richtig gut. Das ist richtig gut, was die da können, was die da machen. Ich bin auch schwer begeistert.
Weißt du, was ich denke? Das können wir den Alex ja vielleicht auch gleich mal sagen. Ja. Ich habe so das Gefühl, ein bisschen in Bremerhaven, ich weiß nicht, ob sich das runterdekliniert bis in die Mannschaft rein, bis in die Kabine rein, keine Ahnung, aber Bremerhaven ist ja immer heimelig. Ne? Und Alfred Prey hat das ja auch immer so propagiert. Das ist ja irgendwie so auch dieses Gefühl dieses Vereins, was sie ausstrahlen, so alle zusammen und weiß ich nicht, so ein bisschen das gallische Dorf vielleicht auch. Und sie haben uns bewiesen über die letzten Jahre, dass sie eine Menge können. Diesmal können sie vielleicht sogar noch mehr als das, was viele erwartet haben. Aber ich habe das Gefühl, jeder will vielleicht irgendwie so diesen maximalen Abgang für Alfred Prey in diesem Verein. Weißt du, also dass es wirklich vielleicht nochmal so was ganz Besonderes wird, wenn er denn dann wohlmöglich den Schuh übergibt.
Vorsicht,
was ganz anderes. Schlechtes Wort. Genau. Falsches
Wort. Das Zepter
übergibt. So ist richtig. Dankeschön. Ja. Sorry.
Das Können war schon immer da. Du meinst, das Wollen ist noch mehr da dieses Jahr vielleicht.
Ja. Das können wir vielleicht auch gleich nochmal Alex Sulzer fragen. Hast du noch vorab, bevor wir unseren Gesprächspartner mit reinnehmen?
Ja, nehmen wir die Eisbären noch schnell mit rein, weil wir wollen ja die komplette Tabellenspitze kurz abdecken, oder nicht?
Ja, können wir auch danach
machen. Eisbären
haben
ja dann machen wir danach. Dann bleiben wir bei Bremerhaven, ist mir auch recht.
Also ich höre aber gerade, dass Alex Sulzer schon im Kanal ist.
Ja, dann komm, dann holen wir rein.
Dann, wenn er schon durch den Kanal geschwommen ist, dann darf er auch digital bei uns mit rein. Dann sagen wir, schönen guten Abend, herzlich willkommen. Oh, guck mal, im offiziellen
Montag
Outfit.
Montag im Office, Wahnsinn.
Beste Grüße erstmal. Schön, dass du dabei bist.
Grüßt euch. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank. Ja.
Alex, ganz im Ernst, Montag ist normal eishockeyfreier Tag. Und du in der Kabine?
Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin nur hier, weil mein Sohn gerade selber trainiert. Und dann habe ich mir gedacht, dann nicht das.
Also keine Videoanalyse heute oder irgendwas, sondern eigentlich schon freier Tag für die Coaches auch.
Also ich habe jetzt tatsächlich die letzten 2 Stunden bin ich am Video gesessen, aber das hat sich tatsächlich angeboten, weil ich wie gesagt im Stadion war.
Ah, okay, ich habe jetzt gerade gedacht, das war eine Vorgabe vom Verein, komm, tu so, als wenn du arbeitest, setz dich einfach irgendwie, dass es so ein bisschen nach Büro aussieht. Nein, okay.
Genau, ich habe zufällig noch ein Poloshirt gefunden, dann dachte ich mir, jetzt ziehe ich das mal an.
Ja, ansonsten, der Mikey hat durchaus ein paar. Also falls da mal ein Engpass ist.
Ja, absolut. Ich habe zu Hause.
Mr. Polo-Shirt hier in der Sendung und ich glaube weltweit übrigens vermutlich. So, wollen wir durchstarten?
Ja, lass uns über Fishtown reden.
Ist ja, klar. Genau. Dann legen wir los. Herr Sulzer, das Interview startet jetzt und dementsprechend unser Countdown, der schon eine Minute läuft. Aber ich sage, er läuft einfach jetzt. Dementsprechend können wir eine Minute überziehen. Machen wir einfach.
Das machst du sowieso mit deinen Fragen.
Ja, das machst du. Du bist der Thomas Gottschalk des Kommentars. Du darfst überziehen.
Das ist echt.
Die Niederlage. Fangen wir damit doch an. Mit dem letzten Spiel. Was hältst du davon? Macht das Sinn, erstmal mit dem Rückblick kurz zu starten? Wir haben gerade schon gesagt und ein bisschen über Bremerhaven gesprochen und festgestellt, das ist einfach eine irre Saison für euch. Ihr macht da einen brutal guten Job und grüßt fast von der Tabellenspitze. War ja vor kurzem auch noch so. Jetzt gab es zuletzt mal ein paar Mal mehr Niederlagen, als man das vielleicht von euch in der letzten Zeit auf sehr, 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 sehr hohem Niveau gewohnt ist. Woran hat es vielleicht jetzt mal, um das letzte Spiel mit reinzunehmen, gegen München gelegen?
Ja, also gestern war ganz klar, da haben wir in Unterzahl durch die 5-Minuten-Strafe, die wir bekommen haben, haben wir ein paar Dinge nicht so gemacht, wie wir es uns vorgenommen haben. Und ja, gegen eine Mannschaft wie München, die natürlich so eine hohe Qualität haben und gerade auch im Powerplay, wird das natürlich dann sehr, sehr schnell bestraft, wenn man da nicht wirklich bei 100% ist. Mhm.
Die liegen euch nicht? Kann man das so sagen? Ihr habt es ja geschafft. Ich glaube, das eine, zu Hause habt ihr das 2-1 gebogen, glaube ich. Ne? Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, aber Playoff-Serien ist so das Ding.
Ja, genau, deshalb wollte ich ja sagen, gerade so ein bisschen. Ist das immer so ein bisschen was und hat das auch in dieser Saison durchaus gut getan, dass man weiß, dass man zumindest München schon mal geschlagen hat, weil das immer so ein bisschen dieses Problemkind war, wenn es für Bremerhaven gegen München ging?
Ja, ich meine, München zu schlagen, das ist natürlich nicht einfach und wir arbeiten da dran. Wir wollen jedes Spiel besser werden und wir haben auch letztes Jahr in den Playoffs haben wir dann schon mal zweimal gewonnen gehabt. Also es ist nicht so, dass wir immer verlieren, aber ja, ich meine, wie ich gerade schon gesagt habe, ist natürlich eine Mannschaft mit einer Riesenqualität. Die sind gut gecoacht, die sind gut vorbereitet und die wollen natürlich auch jedes Spiel gewinnen.
Alex, lass uns mal ganz kurz dann vielleicht wegkommen vom aktuellen Tagesgeschäft, sondern über Bremerhaven an sich. Du bist da jetzt auch schon ein bisschen da oben und man hat immer das Gefühl, Bremerhaven ist so ein bisschen weit weg vom restlichen Geschehen der DL. Das mag jetzt an der Örtlichkeit liegen oder so, aber Bremerhaven ist halt auch anders als viele andere DEL-Standorte. Was ist für dich so der große Unterschied? Was macht Bremerhaven für dich besonders und macht es anders als vielleicht andere Standorte?
Also was ich hier total liebe und total schätze, ist einfach das wirklich das Familiäre, der enge Zusammenhalt, das enge Zusammensein mit Kabine, Büro, Geschäftsstelle. Jeder, der hier arbeitet, macht noch irgendwas extra, was jetzt vielleicht nicht bei einer Jobbeschreibung steht. Also jeder hilft da aus, wo er kann. Eben, wie gesagt, macht vielleicht auch mal das, was nicht normal auf seinem normalen Arbeitsplan steht. Und das ist schon wirklich sehr, sehr außergewöhnlich. Und auch die Fanbase hier ist toll. Also jedes Heimspiel ist hier wirklich ein Genuss. Und ich kann es ja nur von Auswärtsspielen hier. Und da habe ich schon immer ungern hier gespielt, weil Bremerhaven immer super heimstark war und auch die Fans toll waren, super Atmosphäre. Und ja, und das hat sich jetzt auch, wo ich jetzt auf Dauer hier war, jetzt die letzten anderthalb Jahre wirklich bestätigt. Und ich genieße es sehr hier.
Glaubst du auch wirklich, dass das immer noch so ein Geheimnis des Erfolgs dann ist, dieser Zusammenhalt auch außerhalb der Mannschaft, sondern vielleicht des kompletten Clubs, vielleicht auch dann der kompletten Stadt letztendlich?
Absolut. Also dieser Zusammenhalt und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch, was hier automatisch entsteht, egal ob jemand dazukommt, der neu ist, der ist sofort integriert, sofort mit aufgenommen und ja, als Spieler, Trainer, Betreuer, Arzt, Physio kann man sich hier nur wohlfühlen und wenn man sich wohlfühlt, ist natürlich dann auch der Output dementsprechend.
Jetzt haben wir ja eben schon gesagt, oder ich habe es zumindest so formuliert, dass ich finde, du bist auch ein Teil von diesem Puzzle, was vielleicht jetzt über die letzten Saisons dann auch Bremerhaven nochmal ein Stück vielleicht insgesamt nach oben gebracht hat. Aber ihr seid natürlich ein Trainerteam und allen voran Thomas Popisch. Wenn du ihn beschreiben müsstest, auch in der Zusammenarbeit, was ist vielleicht aus deiner Sicht die herausragende Qualität von Thomas Popisch?
Also jetzt bin ich ja schon länger im Profi-Eishockey mit dabei, aber ich muss sagen, ich habe noch nie jemanden gesehen, der das Spiel so gut sieht wie er, der das Spiel so gut erkennt, der wirklich jede Situation in live sofort erkennt und eine Lösung für hat, einen neuen Vorschlag für hat. Und ja, also wirklich, das ist für mich ein Eishockey-Genie, also wie der das Spiel sieht, das ist wirklich ganz unglaublich. Und das ist natürlich auch für mich super, weil ich die letzten anderthalb Jahre so viel über Eishockey gelernt habe, wie vorher in 20 Jahren nicht.
Aber wow. Sag mal dieser Spagat vom Spieler, du meinst ja auch als Spieler, du weißt eigentlich alles über Eishockey und dann kommst du ins Trainergeschäft und dann sagst du, jetzt so viel gelernt habe ich noch nie über Eishockey zuvor. Was ist denn das Entscheidende an dieser anderen Ebene vom Trainer zum Spieler, für dich auch?
Ja, das ist... Man spricht ja immer über die Details, richtig? Mhm. Also jedes Mal, wenn man verliert und ein Interview hört, dann heißt, die Details haben nicht gestimmt. Habe ich als Spieler auch gesagt, habe ich als Spieler auch so gesehen, aber diese Details, wenn du als Trainer drauf schaust, die sind nochmal viel, viel kleiner als tatsächlich aus der Sicht des Spielers. Mhm. Und dir fallen so viel mehr drauf. Wie gesagt, ich sitze jeden Tag 5, 6, 7 Stunden vorm Laptop und schau Video an. Und da fallen dir einfach Sachen auf, wo du dann selber auch als Coach denkst, oh, das muss doch selbstverständlich sein, wo aber vielleicht für den Spieler, der nicht 6 Stunden jeden Tag Eishockey sieht, gar nicht so selbstverständlich ist. Und das sind so der größte Unterschied, dann auch die Erwartungshaltung des Trainers an das Spiel und an den im Vergleich zu vorher, wenn man selber gespielt hat.
Spannend.
Und wie hast du, so für dich selber gemerkt, du warst ja auch eine Zeit lang so ein bisschen raus aus dem Eishockey nach deiner aktiven Karriere, dass du gesagt hast, das ist es, da will ich mich tief reinarbeiten, da habe ich total Bock drauf und Trainer ist das, was ich machen will.
Ja, das war dann im Übergang nach meiner Erkrankung, wo ich dann ja aufhören musste aufgrund von gesundheitlichen Problemen, erstmal eine Pause machen und bin dann so ein bisschen weggekommen, bin ja dann durch Zufall so über diese Nachwuchscamps und so weiter ins Coaching mit den Kids gekommen Bin dann relativ zeitnah ins Skills-Coaching gekommen, bin Scrimmager gekommen, bin dann relativ schnell Co-Trainer gewesen und habe dann auch sofort wieder gemerkt, mit Profis zu arbeiten, das macht mir brutal Spaß, das liebe ich, da kann man wirklich was bewegen, was erreichen. Dann kommt natürlich dazu, dass man auch immer gewinnen möchte und für irgendwas kämpfen möchte, wo man gewinnen kann. Mhm. Ja, und das habe ich dann wirklich lieben gelernt und ich genieße es wirklich sehr, jeden Tag Trainer zu sein.
Ja, und das mit Bremerhaven und wir haben es ja schon angesprochen, ihr seid eigentlich ganz oben, also letztlich punktgleich, auch wenn es momentan Platz 2 ist, aber das ist ja dann auch nur eine Nuance. Wir haben mal ein bisschen nachgeschaut und ihr habt in der Saison, und das ist unfassbar konstant, noch nie mehr als 3 Spiele in Serie verloren und das auch nur einmal in dieser Spielzeit. Das war vom 3. bis zum 5. Spieltag. Wir reden noch über den September, also ist ja schon gefühlt verjährt. Seitdem nicht mehr. Ihr hattet seit Ende September auch kein punktloses Wochenende mehr. Also das ist unfassbar konstant. Auf welchen Bausteinen gründet sich diese Konstanz? Jetzt ist er weg. Er ist jetzt zu einem Baustein geworden, aber nur hier im Video.
Adobe.
Es hing.
Zum Adobe? Ziegelstein?
Ja. Es hing.
Also ich glaube, wir kriegen ihn gleich wieder rein.
Ja,
das ist aber eine sehr gute Frage, finde ich. Weil diese Konstanz, das ist schon fast beängstigend von Fishtown, findest du nicht?
Absolut. Und deshalb wollte ich das auch mal so ein bisschen erfragen. Man redet dann immer irgendwie von Konstanz und jedes Team will ja eine gewisse Konstanz haben. Gerade jetzt so gegen Ende dieser Saison, dass du eigentlich weißt, worauf du dich verlassen kannst und dann so in die Playoff reingeleitest, um dann vielleicht noch mal ein paar Prozent draufzupacken, aber von einer Basis, die ganz klar ist. Ja, und das betrifft ja in erster Linie vor allem eben die Teams, die oben sind, weil die haben ja die beste Konstanz gehabt. So, Alex, kannst du uns wieder hören? Und sehen?
Ich bin wieder da.
Ah, super. Sehr gut. Hattest du meine Frage noch gehört?
Was ich gehört habe, war, dass wir kein punktloses Wochenende mehr hatten.
Genau, und dann hatte ich dich gefragt, weil ihr so konstant seid, worauf gründet sich diese Konstanz?
Ja, also ich denke, unser Fundament ist, dass wir tatsächlich gut defensiv spielen wollen, dass wir da von Anfang an auch im Trainingslager schon eine Basis geschaffen haben, wo wir drauf bauen können, wo wir wirklich aus einem guten Defensivspiel auch schnell in die Offensive kommen. Ich wurde letztes Mal schon gefragt über das Defensivspiel. Ich definiere das ja nicht nur über Spielen in der eigenen Zone, sondern das Defensivspiel geht ja schon an der offensiven in der offensiven Zone los und ich denke, da machen wir oder haben wir jetzt relativ konstant gute 8. Und so wollen wir das natürlich dann auch beibehalten.
Thema Torhüter. Man sagt immer, Meistermannschaften brauchen nicht nur einen, sondern 2 gute Torhüter. Maxi Franzreb sollte ja oder hat, glaube ich, schon Ende Dezember wieder mittrainiert. Da hieß es ja, vielleicht schafft er schon einen Einsatz noch im alten Jahr, 23. Jetzt aber noch nicht wieder zurück. Wie sieht es da mit ihm aus?
Also der Franzi, der ist jetzt mittlerweile wieder im Mannschaftstraining. Das genaue Datum der möglichen Rückkehr im Spielbetrieb kann ich jetzt leider nichts zu sagen, weil ich da das letzte Update nicht kenne.
Aber bei euch ist natürlich so ein Ding, dass man schon mit Christos Kudlewskis eine sehr gute Nummer 1 in diesem Jahr hat. Aber ja. Bist du auch eher ein Fan, der sagt, boah, mit einem Torhüter durchrocken die ganze Saison ist natürlich schwer dann auch in den Playoffs. Deine Meinung auch, dass man eigentlich 2 sehr gute Torhüter braucht, um in den Playoffs einen guten Run zu haben?
10, 9.
Also absolut gut, klar. 2 gute Torhüter sind natürlich besser als ein guter Torhüter. Da brauchen wir uns ja auch nichts vormachen. Jetzt hat Christas in der Abwesenheit von Franzi natürlich einen unglaublichen Job gemacht und ist einer der großen Gründe, warum wir jetzt da stehen, wo wir sind. Mhm. Und es kann nur positiv für uns sein, dass jetzt Franzi wieder zurückkommt und wir dann ein super Tandem haben.
Okay, dann gehen wir ganz kurz noch, wie abgesprochen, in die kurze Overtime mit vielleicht 2 schnellen Fragen, weil du auch ganz kurz weg warst. Das müssen wir natürlich jetzt zeitlich wieder einholen. Ja. 2 Fragen, die du sicherlich gerne beantwortest. Zum einen, deshalb stelle ich sie auch nicht mit einer W-Frage, sondern nur ja, nein. Könnt ihr Meister werden?
Komm, nicht immer ausweichen. Einfach mal sagen, klar.
Was sagt man da, ne? Bitte? Was sagst du?
Ich denke ja.
Okay,
ich denke, ja.
Sollte man auch denken, glaube ich, sollte man immer denken als Sportler. Wir hängen das auch gar nicht so hoch, weil das so sein sollte im tiefen Inneren drin, auch wenn man das manchmal nicht so kommunizieren möchte. Wir haben das schon verstanden. Ja. Zweite, letzte Frage. Dementsprechend ist es die allerletzte. Wann sehen wir dich als Headcoach?
Das ist eine gute Frage. Also,
danke.
mein Ziel ist es natürlich, irgendwo zu werden und zu sein. Wann das sein wird, kann ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantworten.
Okay, aber wir stellen fest, und das kam ja auch raus, du hast unglaublich viel gelernt bislang da oben und bist happy. Und das darf man auch sein in der aktuellen sportlichen und tabellarischen Situation. Dann wünschen wir alles Gute. Danke,
Alex Sutter. Ich finde es super, Alex, dass man jetzt mal rausrückt, dass man nicht so verhalten ist und sagt, ja, wir wollen so lange wie möglich oben mitspielen, wir wollen in den Playoffs so weit wie möglich kommen. Nee, dass man mal klar definiert, weil darum spielt man ja den Sport eigentlich auch.
Absolut.
Oder?
Finde ich klasse. Und am Ende gibt es vielleicht einen, der besser war, aber dann ist das auch in Ordnung.
Ja,
ist auch in Ordnung. That's the heart of competition, habe ich mal gehört.
Ja. Was du alles hörst.
Alex, vielen Dank.
Alex, danke.
Beste Grüße auch an den Chefcoach
und
alle anderen. Danke.
Schönen Abend.
Ciao. Oh, gute Saison noch. Danke, ciao.
Jo. Ciao.
Ja, cool. Ich weiß, dass das immer ein bisschen schwierig ist. Ne? Und deshalb, weil wenn du fragst, wollt ihr Meister werden, das ist ja, dann sagen die meisten ja klar, aber.
Nein, aber ich finde das gut, weil Bremerhaven ist ja auch immer noch so underrated. Also ich weiß nicht warum, ich weiß es wirklich nicht, woran das liegt, ob das nur eben am Namen liegt, weil man Bremerhaven, weil die halt noch nicht so lange in der Liga mit dabei sind oder warum auch immer. Und der Alex hat es auch schon gesagt, in Bremerhaven war es immer verdammt schwer zu spielen. Das war auch zu Zweitliga-Zeiten damals, da bist du nicht gerne hingefahren, weil die verdammt stark und heimstark immer waren. Und es war geil dort zu spielen, aber eben als Gegner unangenehm. Und ich finde es super, wie dort das Ganze angegangen wird, in einer Seelenruhe, immer mit so ein bisschen Understatement und allem. Aber einfach cool. Und ich freue mich, dass es solche Clubs dann wirklich bis nach ganz oben schaffen.
Ja, absolut. Und am Ende, und das finde ich dann ja auch wichtig zu erwähnen, wenn du es nicht sagst, wird dir auch nachher keiner sagen, dir lieber nachher die Leute, warum gehst du nicht mal all in?
Ja,
weißt du so? Also, du bist jetzt so eine überragende Saison.
Mach dich nicht kleiner, als du bist.
Genau. Das finde ich auch vollkommen okay.
Und dieses Körnchen mehr Qualität.
Genau, und das haben
die
sie.
Die haben das Körnchen mehr Qualität.
Die haben das Körnchen mehr Qualität, überhaupt keine Frage. Soweit also Bremerhaven. Und ganz kurz noch das als Letztes. Ich finde die Aussage zu Thomas Popisch fand ich sehr beeindruckend. Weil Alex Sulzer ist ein Spieler, der ist verdammt weit rumgekommen.
Ja.
Ne?
Ja.
Also der hat
ganz oben gespielt, weißt du? Der weiß schon, wovon er spielt.
Der hat was erlebt, um ein bisschen was zu erzählen. Also, das ist schon eine interessante Aussage, auch wie er das Spiel sieht, Thomas Popisch, dass ihn das beeindruckt. Also, wird uns natürlich beschäftigen im Laufe der restlichen Saison. Keine Frage. Vor allem, wenn es in die Playoffs geht. Dann gehen wir zu einer Mannschaft ganz oben in dem Fall, auch wenn es punktgleich ist, die Eisbären Berlin. Du warst jetzt in Berlin.
Ich war am Freitag in Berlin, gegen die Haie.
Wie haben dir die Eisbären gefallen? Wie beeindruckt bist du
vielleicht sogar? Also mir hat es allein so schon mal gefallen, weil ich wirklich auch festgestellt habe, dass ich seit Vor-Pandemie-Zeiten zum ersten Mal zum Eishockey wieder in Berlin war. Wahnsinn, oder? Das
ist tragisch.
Es ist echt tragisch. Ja. Und Eishockey in Berlin und in dieser Halle, bei aller Neutralität, aber allein die Pre-Game-Show und alles, das ist halt einfach geil.
Ja, und guck mal, da sieht man es auch nochmal, diesen Unterschied, punktgleich, aber diese 145 reingeballerten, das ist schon mal ganz gut. Kann man schon mal mit arbeiten nach 40 Spielen. Ja,
9 wieder an diesem Wochenende, also da geht nach vorne schon einiges.
Ja, und jetzt haben sie den Vorteil auch, dass sich das berühmte Lazarett etwas gelichtet hat. Die haben ja einige Verletzte.
Leon Bergmann ist zurückgekommen am Wochenende, genau.
Genau, und Blaine Byron ist zurückgekommen. Und wen hast du noch? Du hast noch DeShano verletzt, Ronning, glaube ich, noch raus,
genau.
Cormier und einen habe ich vergessen. Wer ist der Vierte?
Nee, Finkelstein.
Vielen Dank an die Regie. Genau. Guck mal, da hat man ja schlaue Leute im Ohr.
Aber alles kann man sagen, jetzt die Eisbären wieder Erster.
Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Da hat der Leo absolut recht.
Ja, gut, und jetzt scored ja auch noch ein Manuel Widerer, wie er will. Also der schieße aktuell irgendwie auch alles komplett
klein.
Also,
wie bitte?
Ja. Der Overtime-Winner gegen Köln kann sich auch sehen lassen.
Der kann sich
sehen lassen. Ist es für euch der Top-Favorit? Oder kommt da
die Eisbären?
Bremerhaven,
Nein, sie sind, für mich sind die ein Top-Favorit, überhaupt keine Frage. Oder der Top-Favorit. Und dann kommt erstmal etwas weniger oder die, etwas länger nicht, aber dann kommt auch sofort Bremerhaven. Und es hat nicht nur was mit der Tabelle zu tun.
Genau, aber wenn du mal siehst, was eben da noch in der Hinterhand ist, wer da noch verletzt ist, wenn die zu den Playoffs alle fit sind in Berlin, dann ist es eine verdammt tiefe, starke Mannschaft.
Genau. Und sehr deutschlastig, wie wir am Wochenende auch festgestellt haben. Also das war schon gefühlte halbe Nationalmannschaft. Widerer habe ich auch gepostet, fand ich ganz interessant, dass der ja seinen Vertrag verlängert hat. Dachte ich auch so, was haben sie dem reingeschrieben in den Vertrag? Torbonus, so nach dem Motto. Weil auf einmal trifft er.
Ja,
ist natürlich jetzt für die Zukunft logischerweise, aber vielleicht fängt er schon an und hat sich nochmal nachträglich nochmal einen Torbonus eingearbeitet.
Pass auf, das spricht insgesamt, finde ich, für die Qualität von Manuel Widerer, der ja in seinen ersten Jahren hier, der hat auch mal ein Jahr Pause gemacht, übrigens fast ein Jahr Pause vom Eishockey, nachdem er aus Nordamerika kam. Dann haben die Eisbären eigentlich wieder eine Chance gegeben. Dann war er der Viertliniensender, der gut am Bulli war, der läuferisch gut ist, ja, der das Spiel gut lesen kann. Mhm. Und jetzt in so einer Situation, wo dir die Top Guns vorne ausfallen, muss Manu wieder eine Rolle in den vorderen Reihen als Center einnehmen. Heißt als Spielmacher, auch offensiv. Und du hast zum Teil Marcel Nöbels an deiner Seite und sowas. Da musst du anders spielen. Das spricht für eine unfassbar hohe Qualität von Manuel Widerer, wie anpassungsfähig er ist. Mhm. Für mich das Chamäleon unter den Eisbären sozusagen, weil der eben die defensive Rolle kann und jetzt zeigt aber auch, dass er die offensive Rolle kann. Ja. Und das ist eine unglaublich gute Qualität.
Aber ist ja auch klar, als Chamäleon kannst du nach da gucken und nach da gucken. Ne? Also der sieht ja dann das ganze
Feld. Das ist perfekt.
Also jetzt haben wir eigentlich das Geheimnis gelöst.
Dann haben wir es gelöst. Ja,
das Chamäleon, Manuel Widerer, dein neuer Spitzname. Ich hoffe, du kannst damit leben. Wenn nicht, schaffen wir ihn wieder ab. Aber ja, Respekt auf jeden Fall auch nach Berlin bislang, auch wenn es noch 12 Partien sind, die zu gehen sind. Aber ich denke mal, abgeben wollen die das Ding da oben jetzt erstmal nicht mehr, nachdem sie sich zurückgeholt haben. Dann gehen wir einen Schritt weiter, Basti, und kommen zu einem sehr spannenden Thema in der Penny DEL. Denn es war natürlich auch zu sehen, live bei uns beim Magenta Sport, natürlich, weil ja jedes Spiel übertragen wird und natürlich live und immer mit Menschen vor Ort ist es herrlich. Ja, deshalb warst du zum Beispiel auch mal in Berlin, Reisegruppe Berlin, Basti Schwele. Aber die nach München gereist sind, warst du in München?
Nee, ich war nicht in
München. Du warst nicht in München?
Nee, war gestern nicht in München.
Du warst,
da konnte man fast historisch,
jetzt frage ich mal den Maike zuerst, denn es geht natürlich um das Comeback von Don Jackson an der Bande. Don Jackson hat gecoacht, das Spiel gegen Bremerhaven. Ich wollte jetzt eben das Thema nicht aufmachen mit Alex Sulzer, weil man hätte ja sagen können, war es der Don Jackson-Effekt, warum ihr verloren habt. Aber Basti, du kannst gerne auch nochmal aufklären, warum Don Jackson überhaupt zurückgekommen ist und sich für dieses Spiel zumindest erstmal wieder hinter die Bande gestellt hat und hinter seine alten Jungs.
Also, Don Jackson ist nach der Meisterschaft zurückgetreten als Coach. Don Jackson ist aber weiter in der Organisation von München geblieben, beziehungsweise des ganzen Konzerns, und zwar als Coach the Coach sozusagen, als Übervater der Coaches, und ist da eben auch zum Teil für die Trainer in der Akademie, auch in Salzburg und dann eben auch in München zuständig.
Ja.
Und Don ist nicht immer da, aber er ist jetzt schon seit längerer Zeit wieder da, und ich konnte es nicht glauben, als ich gestern gehört habe, Don Jackson steht bei dem Spiel wieder hinter der Bande, und dann geht es natürlich los. Hey. Ist das gut? Also erstmal stellst du ja die Frage, warum ist das so? Mhm. Warum ist der da? Und dann denkst du dir, Don Jackson, das können die eigentlich doch nicht machen dem Toni gegenüber. Und erstmal fragst du dich, warum? Mhm. Also der Toni ist ja auch da und ist der Head Coach dieser Mannschaft. Und dann kommst du mit dem erfolgreichsten Coach der DEL-Geschichte plötzlich um die Ecke und der steht wieder da. Mhm. Und der coacht da unten aktiv mit. Und dann denkst du dir, wow. Was zur Hölle ist da los?
Auf jeden Fall eine unglaublich spannende Situation, weil sie natürlich für die maximale Aufmerksamkeit sorgt. Auch ja, wenn
hat er, ich fand das total ruhig. Ich finde, niemand hat da heute dieses Thema aufgemacht eigentlich.
Das stimmt, aber erstmal im Eishockey-Kosmos, glaube ich, wenn diese Push-Meldungen kommen und ein paar Schnipsel reingespielt werden über Social Media und du siehst Don Jackson hinter der Bande, ist das natürlich etwas, weil ja auch alle Coaches sagen, dass der hat einen Einfluss auf eigentlich alle Coaches gehabt und hat natürlich in Eishockey-Deutschland einen unfassbaren Stellenwert, du hast es ja gerade beschrieben. Und dementsprechend ist das, finde ich, schon ein großes mediales Thema.
Ja.
Vielleicht schade, dass es nicht so groß ist, weil grundsätzlich bringt es ja Aufmerksamkeit. Ja. Vielleicht jetzt für manche also, im Club eine falsche. Ich wollte Maike nur eben fragen, weil du das eben beschrieben hast. Wie ist es dir gegangen, als du das gehört, gelesen hast? Ich weiß nicht, wann es bei dir zuerst ankam, in deiner Timeline oder einem normalen, realen Leben, dass du gesehen hast, Don Jackson steht in München wieder hinter der Bande.
Ich gebe zu, im ersten Moment habe ich es nicht so als besonders empfunden. Ich dachte mir, ich hatte da mitbekommen, eben Pekka Kangasalusta ja, hat sich verletzt im Training. Und ja, deswegen,
gute Besserung übrigens.
Gute, ne? Besserung, ja. Genau, Gehirnerschütterung. Und deswegen haben sie, Don Jackson war da und deswegen war es Co-Trainer hinter der Bande. Aber mit so irgendwie ein bisschen Abstand dachte ich mir auch, es ist halt jetzt nicht irgendwie so ein No-Name, den du da dann dahinstellst. Es ist, ja, wie du schon meintest, Basti, es ist Don Jackson.
Genau.
Also das ist der größte Name im Deutschen in der DEL, was den Trainer angeht, seit Jahren, vielleicht schon immer. Dann ist das eben dieses Licht, wo man sagt,
Wir werden hier noch, wir werden echt noch tief einsteigen hier, ja, in dieses Thema.
Weil aber meine erste Reaktion war eigentlich...
What?
Das ist die absolut richtige Reaktion,
ja,
auf dieses Thema. Wir werden auch noch echt tief einsteigen, weil ich finde, es ist ein massives Thema. Und ich finde, wir wissen jetzt auch ein paar Details, warum das so ist. Eben Pekka Kangasalusta, wir müssen auch dazu sagen, da geht es um den Lizenztrainer, den man haben muss bei so, ja, einem Spiel. Pekka Kangasalusta ist der mit der entsprechenden Lizenz, der den Spielberichtsbogen auch unterzeichnen muss. Mhm. Toni hat diese Lizenz nicht, muss man auch sagen. Und Toni ist krank. Ja. Du wolltest ihn am Donnerstag schon interviewen, da ist er nicht, genau, gekommen.
Da hat er freundlicherweise darum gebeten, das Interview, genau, nicht zu machen.
Der, weil ist richtig sehr, krank. Sehr, sehr, also er hat 39, 40, genau, Fieber seit Tagen jetzt, der kann kaum sprechen, der ist wirklich krank. Von, ja, daher,
auch da gute Besserung.
Genau, auch, ja, da gute Besserung. Das Ganze wirft natürlich im Nachhinein anderes Licht. Ich sage jetzt nur mal, wenn man gestern hört, Don Jackson steht hinter der Bande neben Toni Söderholm, dann denkst du ja, wow, das ist eine Entmachtung des Cheftrainers.
Ja, könnte man auf jeden Fall drauf kommen, auf die Idee, gar keine Frage. Und ich glaube,
da kommst du definitiv. Und ich habe sofort angeschmissen und habe mir gesagt, gab es sowas schon mal? Ist sowas schon mal passiert? Und habe Vergleiche angestellt und dachte mir, stellst du Edin Terzic, Ottmar Hitzfeld als Co-Trainer an die Seite? Mhm. Stellst du bei Bayern, wenn es nicht läuft, Thomas Tuchel, Jupp Heynckes als Co-Trainer an die Seite? Mhm. Machst du sowas? Mhm.
Nee. Das sind aber genau die richtigen Vergleiche, ne? Weil das ja dann Menschen sind, die auch den maximalen Erfolg hatten, ja, die so alles überstrahlt haben, ja, die eine unglaubliche Ära geprägt haben, auch bei den Fußballvergleichen, die du jetzt gezogen hast. Mehr geht ja nicht, ne? Ja. Und dann ist natürlich klar, dass auch die Außenwirkung eine andere ist als die, die sich vielleicht auch der Verein dachte, was es nur hätte und sein könnte. Und selbst wenn du das ja aus diesen Beweggründen auch nur alles gemacht hast. Das mag ja auch alles, genau, richtig sein, ist ja auch in Ordnung. Musst ja dann auch eine Lösung vielleicht finden. Aber natürlich ist es maximal unglücklich, finde ich, von dem, was es ausstrahlt. Das muss man auch klar sagen. Denn nicht jeder da draußen...
Ich glaube auch, diese Tragweite war dem Club vielleicht gar, genau, nicht bewusst.
Weil ich glaube, auch nicht jeder da draußen macht sich ja die Mühe, jetzt genau zu hinterfragen, zu hinterlesen, dann nochmal zu recherchieren. Was ist das eigentlich? Wieso ist da vielleicht so eine Regel, ne? Trainerlizenz, einer muss unterschreiben, ABC. Sondern du liest nur Headlines, du siehst es nur. Genau. Das ist ja heute auch die Art und Weise, wie konsumiert wird. Ja. Ne? Da kommt der Schnipsel rein, du siehst ihn hinter der Bank und denkst, ah, okay, ist das jetzt möglicherweise... Ich nehme jetzt mal das böse Wort in den Mund, der Aufpasser für den aktuellen Trainer. Und das ist natürlich maximal unglücklich, finde ich, für Toni Söderholm.
Total ich schade dir, auch. In dieser Situation, wenn du Don Jackson siehst, der da mitcoacht oder coacht an der, ja, Bande neben Toni Söderholm, dann denkst du dir eigentlich, das ist doch die Entmachtung des eigentlichen Cheftrainers.
Ja, ja. Ich glaube, es ist ja immer klar, am Ende kommt es darauf an, wie das Verhältnis sowieso gerade ist zwischen einem Trainer und einer Mannschaft, ne? Und wenn das vollkommen okay ist, und so in München als Beispiel jetzt, weil da ist die Situation nochmal passiert, dann tut das der Sache, glaube ich, keinen großen Abbruch. Ne? Aber natürlich wird es auch Spieler geben, glaube ich. Ich glaube, das ist menschlich, dass Spieler denken, oh cool, jetzt ist der gerade wieder in der Kabine, jetzt hat der mal gerade wieder ein Training geleitet und das macht ja doch wieder Spaß. Ist ja so wieder ein bisschen back to the roots, ein bisschen romantisch vielleicht, weißt du? Mensch, ja, der Erfolgscoach. Ich glaube, das ist menschlich, das dass das manche ja denken.
Wir müssen natürlich auch sagen, dass diese Truppe in München, das ist ja eine Don Jackson Truppe immer noch auch. Absolut. Das ist die Meistermannschaft des letzten Jahres, richtig, die von Don Jackson so hingestellt und so geprägt wurde in weitesten Teilen.
Wir können ja vielleicht mal, Basti, um da auch die Stimme vom ERC Red Bull Leipzig, sag ich schon, München mit reinzunehmen, Christian Winkler mal hören auf der Pressekonferenz, natürlich auch rund um das Thema Don Jackson logischerweise.
Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir mit dem Toni unzufrieden waren. Es hat einfach die Situation so hergegeben. Wie gesagt, weil es einfach, wir werden... Wenn es der Toni heute auch, sage ich mal, nicht aus dem Bett gekommen wäre, hätten wir heute mit einem Trainer agieren müssen und das ist nicht unser Standard. Und zum Toni kann ich nur sagen, wenn er außerhalb in der Kritik steht, mag das vielleicht sein, aber auch da sollten sich die Leute vielleicht mal ein bisschen zügeln, weil ich glaube, dass der Toni schon sehr viel Gutes bewirkt hat. Ich habe vorhin die jungen Spieler angesprochen, das ist ganz klar seine Handschrift. Ich muss sagen, der Toni hat von mir und auch intern absolute Rückendeckung. Und dass der Don heute dabei war, das zeigt, wie eng unsere Familie ist. Und ich kann mir vorstellen, dass auch jeder andere Club, wenn er den Don in dieser Position hätte, das heute so gemacht hat. Und wie gesagt, Mutmaßungen wird es sicherlich immer geben, weil so auch das Geschäft ist, aber die kann ich verweisen. Wie geht's weiter? Das kommt natürlich jetzt ein bisschen auf den Packer drauf an, der eine Gehirnerschütterung hat. Der ist gestern mit dem Kopf in die Bande gestürzt, war auch im Krankenhaus. Von dieser Seite auch gute Besserung an ihn. Und ja, geplant ist eigentlich, dass der Don nächste Woche wieder nach Nordamerika fliegt und dort für uns scoutet in der American Hockey League. Ob er jetzt vielleicht noch den einen oder anderen Tag länger da bleiben wird, bis der Packer wieder zurück ist, das werden wir die nächsten Tage entscheiden und dann immer das Bestmöglichste für die Organisation machen.
Ich würde ganz kurz die Kritik aufnehmen, die er auch geäußert hat an den Kritikern, die Toni Söderholm kritisieren. Ich würde es gar nicht sagen, natürlich haben wir auch immer wieder in den Sendungen festgestellt, pass auf, ihr performt ein bisschen under, ihr seid im Vergleich zu den letzten Jahren extrem weit weg von dem, was ihr sonst auf dem Punktekonto hattet, auch in der Offensive, da gab es schon viele Fakten, die dafür gesprochen haben, dass das natürlich, und das hat er auch selber gesagt, nicht der Anspruch ist, den sie normalerweise haben sollten, Platz 4 roundabout in der Liga und mal gucken, wo es jetzt in der Hauptrunde endet, sondern eher die Kritik auch von meiner Seite zumindest, von meinem Eindruck, ging eher Richtung Mannschaft. Weil ich finde, das hast du, glaube ich, auch mal erwähnt, dass die Mannschaft vielleicht eben noch nicht die Söderholm-Mannschaft ist und das System Söderholm noch gar nicht so greifen kann. Und deshalb, hatte ich auch Christian Winkler mal gefragt in dem Interview, für mich das momentan eher nach einem Übergangsjahr aussieht für München.
Aber deshalb finde ich diese Entscheidung und diesen Move maximal unglücklich, weil du damit die guten alten Zeiten eigentlich wieder darauf beschwörst.
Ja, das wird dann so romantisch. Und die Fans natürlich im Stadion haben auch sofort eine Reaktion gezeigt.
Und war ja, da alles.
Ist ja auch das ist menschlich irgendwie, ne? Weil das ja. Macht ja sogar dann auch Spaß, wenn du in der Kurve stehst, hast drei Bier drin und denkst, ja, guck mal, der Don, ne? Und dann, ja, Don Check. Und dann fängst du an zu singen, ne? Aber auch das hat eine Außenwirkung. Ich habe mich dann natürlich auch gefragt, Don Jackson, den ich über alle Maßen schätze, weil das so ein toller Mensch ist, ne? Auch uns gegenüber. Und wir haben ihn jetzt vor kurzem auch wieder mal unten in den Katakomben in München getroffen, als er ankam an seinem ersten Tag, jetzt bei der Stippvisite, gut, ist ja mal ein paar Wochen, und was er so erzählt und wie viel Bock er auch hat, der macht ja auch alles. Ne? Der schnibbelt dann auch Videos und ist vollkommen integriert und sagt, hey, nach dem Motto, ich spüre es irgendwie noch so ein bisschen. Also,
ja,
ich
weiß aber vielleicht ist genau das Problem.
Genau. Aber deshalb habe ich mir die Frage gestellt und die würde ich dir stellen. Hätte Don Jackson das vielleicht von seiner Idee ablehnen müssen? Also zu sagen, pass mal auf, ich bin jetzt einfach hier der Supervisor von diesem Laden und dekliniere das alles von oben nach unten.
Ich glaube vielleicht maximal, ja, vielleicht, aber vielleicht, ich sage, ist man sich der Tragweite dieser Sache oder dieses Eingreifens da in die Trainerautorität von Toni Söderholm. Vielleicht war man sich dessen einfach dort nicht bewusst.
Ja.
Es hätte meines Erachtens auch noch andere Möglichkeiten gegeben. Niki Hede, der Nachwuchschef, da ist in München. Ich meine, der hat die entsprechende Lizenz. Der hat auch unter Don Jackson hin und wieder schon den Assistant Coach gemacht. Wenn da jemand ausgefallen ist, wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit gewesen.
Ja, ja. Wollen wir nochmal einen Gesprächspartner mit reinnehmen?
Ja.
Ja, und zwar jemand, der auch viele Spiele, ich sag sogar fast jedes Spiel gesehen hat vom ERC Red Bull München. Und zwar den Chefreporter vom Münchner Merkur, Chefreporter Sport, Günther Klein, der uns zugeschaltet sein müsste. Guten Abend, Günther. Grüß dich.
Günther. Ja, guten Abend in die Runde. Seid gegrüßt.
Ja, schön, dass du dabei bist. Danke. Wir haben einfach mal gedacht, wir nehmen auch noch mal einen Investigativjournalisten mit rein hier in unsere traute Runde in der Show, um auch vielleicht nochmal zu diesem Thema eine Meinung mit reinzutragen, vielleicht auch eine, die wir so noch gar nicht auf dem Schirm haben, vielleicht siehst du die Dinge auch anders, du verfolgst ja den Verein auch eigentlich seit er existiert und Eishockey über sehr, sehr viele Dekaden. Wie ist es bei dir denn erstmal so grundlegend angekommen, als du auch die Nachricht mitbekommen hast, als du vielleicht auch dann live gesehen hast, ich weiß nicht, ob du vor Ort warst, dass Don Jackson dieses Spiel hinter der Bande verbringen wird?
Ja, ich war vor Ort und ich glaube, ich habe es zunächst auch gemerkt, weil ich ja immer dann Magenta Sport auch auf dem Computer laufen lasse. Habe ich eine Viertelstunde vor Spielbeginn eingeschaltet und sofort den Kopf von Don Jackson gesehen. Ja, und bin dann so ein bisschen in mich gegangen, um das bewerten zu können. Mhm. Und was mir auffiel, war, wie defensiv der EHC München das kommuniziert hat. Also es gab in der Halle keine Begrüßung, unser alter Don ist wieder da. Mhm. Stefan Schneider, der Stadionsprecher, hat gesagt, Toni Söderholm spielt mit folgender Aufstellung, als er dann die Starting Six verkündet hat. Auf der Webseite vom EHC München war im Gameblog eigentlich nur kurz erwähnt mit dem Eintrag um 14 Uhr, ja, Situation, Pekka Kangasalusta hat sich verletzt, Toni Söderholm krank, war unklar, ob er coachen kann, also Don Jackson ist dabei. Aber man hat es im Stadion eigentlich sehr, sehr diskret behandelt. Und womöglich gab es sogar Leute, wenn die einen ungünstigen Blickwinkel haben, denen ist das gar nicht aufgefallen, dass da an der Bande jemand anders stand. Aber natürlich, die Fans haben es mitgekriegt und die Reaktion natürlich, diese Rufe Don Jackson am Schluss, die waren dann halt schon relativ eindeutig.
Mhm. Günther.
Ich war ja auch am Donnerstag in Augsburg und da gab es ja auch eine Pressekonferenz, die eigentlich auch bemerkenswert war wegen der Aussagen von Toni, weil er gesagt hat, ja, du kannst, so jeder weiß eigentlich, um was geht in diesem Spiel. Nach den beiden Niederlagen, die vorangegangen waren, nach einer deutlichen Kritik von Patrick Hager und seinen Teamkollegen, auch mit dem Hintergrund, das letzte Spiel Augsburg 2-7 verloren zu haben. Und dann spielst du so ein erstes Drittel, woran liegt es? Und dann sagt der Toni, ja, du kannst Videos zeigen, du kannst taktische Sachen aufmalen in verschiedensten Farben. Es nützt einfach nichts, wenn die persönliche Vorbereitung der Spieler nicht gut ist. Also das war schon eine Distanz, die er da zu seinen Spielern eingenommen hat, eine klare Kritik. Und als dann am Sonntag Don an der Bande stand, dann dachte ich mir, naja, gut, die eine Seite der Geschichte ist, da besteht jetzt ein echter Bedarf, jetzt noch jemanden mit an der Bande zu haben. Die andere Seite der Geschichte ist allerdings, du brauchst vielleicht jetzt in dieser kniffligen Situation aus Sicht des Vereins einen, dem die Spieler sich jetzt verpflichtet fühlen. Wo es jetzt zum Beispiel in diesem einen Spiel, das bei, jetzt haben wir noch 12 Spiele, die bleiben, und bei der Tabellensituation, die Red Bull nicht gewohnt ist, da ist es vielleicht, da geht es eigentlich wirklich um jeden Punkt und du darfst dieses Spiel gegen Bremerhaven nicht verlieren. Und deswegen wirkst du mit dieser Maßnahme zunächst auch auf die Mannschaft. Also du löst eine aktuelle Situation und es gibt in diesem Moment gibt es aus Sicht des Vereins auch einen sportlichen Grund. Allerdings natürlich, wie Basti jetzt richtig sagt, die Wirkung, die sich dann daraus wieder entwickelt, die ist für einen Toni natürlich überhaupt keine gute.
Also aus deiner Meinung auch, dass du damit deinen eigentlichen Chef ja eigentlich entmachtest und sei das nur mit diesem Zeichen, dass Don erstens wieder da ist, alles andere hin und her, dass Toni auch gesagt hat, vielleicht hätte er das Spiel nicht durchgestanden, weil er eben so krank ist, aber auch in der Mannschaft vielleicht dieses Unterbewusstsein, ey, das sind wieder die alten Zeiten, in denen wir erfolgreich waren, weil irgendwann wird ja der Punkt jetzt auch kommen, dass Don Jackson, wie wir von Christian Winkler gehört haben, wieder weg ist, dann ist Toni wieder allein verantwortlich, lass die wieder 2 oder 3 Spiele verlieren, dann schreit das ganze Stadion doch nach Don Jackson.
Du hast den Fans zumindest eine Option aufgezeigt, mhm, wie es sein könnte. Ja, das war bisher so ein Denkmodell, aber es ist nicht umgesetzt worden. Aber jetzt hast du so einen ersten Schritt getan. Du hast eigentlich als Verein ein Tabu gebrochen. Es hat mich auch ein bisschen so an Manchester United erinnert, wo Sir Alex Ferguson jahrelang die große Nummer war. Du hast jetzt auch so einen Dynasty-Coach gehabt mit dem Don Jackson. Und bei Manchester war es ja so, dass eigentlich jeder nach Sir Alex Ferguson sich sehr schwer getan hat, weil der alte Herr halt, der war immer noch da, ja. Zwar nicht in einem offiziellen Amt und der hat auch nicht Co-Trainer machen wollen, aber er war einfach auf der Tribüne, ja, und er war da und jeder hat diesen Vergleich gezogen. Wie war es unter ihm, wie läuft es jetzt unter dem Neuen? Also der Erste nach so einem neuen Trainer, der tut sich immer schwer und es wäre wahrscheinlich der klügere Move gewesen, wie du gesagt hast, mit Niklas Hede. Wir hatten ja vor 2 Jahren diese große Corona-Welle in München. Da war Don Jackson krank, da war Steve Walker krank, Patrick Dallaire war krank, es waren eigentlich alle irgendwie krank und dann stand Niklas Hede dort und man hat noch einen Co-Trainer aus Salzburg mit dazugeholt, um da also so die Vorgaben zu erfüllen und um coachen zu können. Ja. Oder man hat auch beim EHC München, beim Partnerverein, hat man den Ron Czuczowski der ja auch ein erfahrener Trainer ist, also zumindest schon zweite Liga trainiert hat und dort ja auch mit Niki Hede dann den Nachwuchs leitet. Also wenn ein Verein Möglichkeiten hat, da noch anders zu reagieren, dann ist es natürlich der EHC Red Bull München.
Mhm. Und es wirkt natürlich, ich wollte nur sagen, es wirkt natürlich auch so, also die Fans ist das eine, aber dass du natürlich einfach jetzt so das Gefühl rausgegeben hast und möglicherweise so eine Idee, wie Günther das auch gerade sagt, du hast eine Option aufgezeigt. Aber pass mal auf, wenn es mal irgendwann nochmal richtig blöd laufen sollte, und das kann im Sport ja immer passieren, egal wer da der Trainer ist, es kann schnell gehen, im Eishockey kann es sehr schnell gehen. So, du, im Notfall haben wir ja einen guten Backup. Ne? So, und wenn das jetzt immer so ist, dadurch, dass er es einmal auch gemacht hat, wenn es nur so ein bisschen eine Notlösung war, aus den Gründen, die wir schon aufgezeigt haben, aber es lässt einen das Gefühl eben nicht los, okay, der Backup ist immer noch da, weil er schwebt eben immer noch so über diesem Club und der ganzen Franchise.
Ja. Ich sehe es halt auch so, dass der Don Jackson, solange, wenn der dort auch mitcoacht und alles, auch für die Spieler ist das eine Situation, ob die wollen oder nicht, im Unterbewusstsein, verzeiht mir den Ausdruck, aber enteierst du Toni Söderholm mit dieser Aktion? Das ist meine Meinung. Mhm. Und ich glaube, wo du eh als Coach so mit der Mannschaft, weil es nicht deine Mannschaft ist, weil es noch die Don Jackson-Mannschaft ist, für mich hin oder her, krank, A-Lizenz da, nein oder ja, für mich ist das der falsche Schritt gewesen. Mhm. Definitiv, im Hinblick auch auf die Zukunft. Mhm.
Ja, Günther, weil ich das eben auch gefragt habe, wie ist da deine Meinung zu, weil du Don Jackson natürlich auch lange kennst und viel mit ihm gesprochen hast. Ich hatte so das Gefühl, fühlt er sich so sehr verpflichtet oder hat er dann vielleicht doch zu sehr den Reiz gespürt, das vielleicht einfach nochmal zu machen, weil so lange ist es ja auch nicht her, dass ja keiner jetzt die letzten 5 Jahre nur irgendwo auf der Couch gesessen hat, sondern er ist ja gerade erst zur letzten Saison zurückgetreten. Hätte er das vielleicht auch selber erkennen müssen und zu sagen, pass mal auf, Christian und alle anderen, ich kann das einfach nicht machen, weil ich sehe genau diesen Punkt, den wir gerade diskutieren. Hätte er das vielleicht auch ein bisschen durchsteigen müssen und ablehnen sollen? Was ist da deine Meinung zu?
Ja, glaub ich schon. Ich denke allerdings, dass er sich in erster Linie verpflichtet gefühlt hat. Ja. Also, dass er nicht ganz Abstand vom Eishockey genommen hat, das zeigt sich ja daran, dass man für ihn diesen Posten geschaffen hat, den es ja bisher nicht gab und er so ein bisschen ja wie so ein Orchideenfach an der Uni ist. Du weißt ja nicht ganz genau, ob es wirklich einen Bedarf dafür gibt oder ob das jetzt nur dazu geschaffen ist, dass man jemanden dass man jemandem die Dankbarkeit für das Geleistete zeigen kann. Die Verbundenheit, dass sie aufrechterhalten bleibt. Ja, vielleicht wäre es klüger gewesen, von seiner Seite aus zu sagen, bitte schaut nach einer anderen Lösung oder warten wir wirklich mal, wenn der Toni dann kommt, dann machen wir das nicht. Und ich mache es dann, falls der Toni wirklich nicht aus dem Bett kommt. Also da finde ich, wäre es dann so eine Notoption gewesen, das hätte man erklären können. Aber so in dieser Konstellation ist es dann halt schon ein bisschen merkwürdig, weil alle halt so ein bisschen, ja, nicht gerade verschwörungstheoretisch, aber alle denken halt so einen Schritt dann weiter und was steckt dahinter, steckt vielleicht mehr dahinter als nur jetzt diese Notlage für den Moment.
Dann vielleicht als letzte Frage, Günther, um dann auch wieder letztlich zur Aktualität zurückzukommen, was die Mannschaft betrifft und die aktuelle Position auch in der Liga. Du hast das eingangs schon ein bisschen angeschnitten. Was ist deine Erklärung dafür, dass der EHC Red Bull München sich aktuell mit den Ansprüchen natürlich noch relativ schwer tut in dieser Saison und auch Probleme hat, eigentlich so das Ziel in den Tabellenregionen, wo sie landen wollen, anzusteuern?
Ja, ich glaube, das sieht man bei Mannschaften, die lange beieinander waren, dass dann die Kurve halt vielleicht doch mal leicht nach unten geht. Ja, viele haben jetzt auch ein großes Ziel erreicht mit der deutschen Meisterschaft und haben jetzt dann erstmal so einen Einschnitt erlebt. Manche Spieler spüren vielleicht auch, dass es ihr letztes Vertragsjahr ist. Die Mannschaft ist nicht besonders jung, gerade auf den Kontingentpositionen bewegt man sich doch schon auf einen Schnitt Mitte 30 hin und können sich manche vielleicht auch vorstellen, dass wenn Toni die nächste Mannschaft zusammenstellt, dass er da auch womöglich andere Ideen hat. Und momentan fehlen eben 3 Spieler eines besonderen Typs, Dominik Bittner, Maxi Kastner und Nico Kremmer, die eigentlich neben Patrick Hager so dieses ja beißerische, kämpferische Element haben. Und gerade bei so einem Spiel in Augsburg, da merkst du das eigentlich, wenn du dann nur so den Patrick Hager hast, der sich wirklich voll reinknallt und der Veit Oswald, der sofort so von seiner Jugendlichkeit und von seiner Begeisterung getragen wird und der Klausi Heigl noch dazu. Und wenn dann die anderen halt mal so ein bisschen halblang machen, dann wird es dann eben auch für München in der Liga, die wiederum sehr eng ist, halt dann auch einmal ziemlich unbequem.
Günther, man merkt, du bist ein Eishockey-Experte. Danke ja, dafür für deine Meinung und dass du in der Sendung dabei warst. Vielen Dank und beste Grüße. Bis bald im Stadion.
Schönen Abend noch. Danke, Günther.
Ciao. Bis bald. Danke euch.
Danke. Ciao. Ja, da hat er richtigerweise ganz kurz noch auch was angesprochen, was ich letztens im Interview auch mit Maxi Kastner nochmal besprochen habe, auch nachdem wir das Interview schon fertig hatten, weil ich auch so sagte, pass mal auf, ey, guck mal, dass du aber für euren Verein, dass du mal schnell um die Ecke kommst, weil so ein Typ wie der Kastner, wie du den in den Playoffs brauchst. Ne?
Also, Playoff-MVP.
Ja, jetzt, klar, das würde ich aber jetzt auch sagen, wenn das letztes Jahr nicht geworden wäre. Weil ich finde, der braucht diese Note, braucht das Spiel ja unbedingt für die Playoffs, diese Kastner-Note. Ne? Also hat er mit Hager auch gerade beschrieben. Also das ist schon ein Spieler, ja, hat bisher nie viel gefehlt. Ja,
bevor wir zur Umfrage vom Mike kommen, ich breche da auch noch mal eine Lanze. Ich sage halt, aber das ist meine exklusive Meinung. Ich weiß nicht, ob die exklusiv ist, aber das ist meine
Deine
Meinung.
Deine ist meistens exklusiv.
Wenn du weißt, dass Don Jackson geht, wenn du weißt, dass du hast einen neuen Coach, hätte ich, aber nur ich persönlich, diesen Schnitt krasser gemacht, hätte der Mannschaft gleich ein anderes Gesicht gegeben und hätte es nach außen verkauft. Wir haben jetzt noch ein Jahr, bis wir in unsere neue Halle ziehen. Dann muss wieder Großes passieren.
Ja.
Wir nutzen dieses Jahr. Wir sind eine Franchise, die sicher immer vorn mitspielen wird, keine Frage. Aber ich hätte diesen Schnitt krasser gemacht, hätte diese Mannschaft mehr als Toni Söderholm-Mannschaft insgesamt laufen lassen, wäre da vielleicht eher auf die Wünsche, ich weiß nicht, wie das vertragsmäßig alles war, diese Mannschaft ist halt eine Don Jackson-Mannschaft, da bleibe ich dabei und keine Toni Söderholm-Mannschaft. Toni Söderholm wird mit der Mannschaft, die er zusammenstellt, wie es der Günther auch sagt, komplett anderes Eishockey spielen, als das bisher gespielt wurde. Mhm.
Ja, spannend. Also, wir verfolgen das weiter. Natürlich auch, was im nächsten Spiel passieren wird um den ERC Red Bull in München. Und hoffen natürlich, dass die Coaches alle wieder gesund werden. Ja. Also nochmal gute Besserung an Toni und auch an Pekka Kangasolusta.
Ja. Um das Thema jetzt komplett abzuschließen, die Kollegen behind the scenes haben eine Umfrage gestartet in der YouTube-Kommentarleiste, ob Toni Söderholm der richtige Trainer noch in München ist. Oh. 57% sagen nein, 42% sagen ja. 1% wurde nicht ausgewertet.
Ja, aber da stelle ich mir die Frage, warum? Ja. Weißt du, das ist mir zu billig.
Was jetzt, die Antworten
oder Ja oder nein, ist zu billig. Warum soll der Toni nicht der richtige Trainer sein? Ich meine, die stehen auf Platz 4. Die stehen auf Platz 4. Die stehen nicht auf Platz 12, 13 oder irgendwas, sondern die stehen auf Platz 4. Das ist jetzt nicht ganz so schlecht. Ja.
Sie haben andere Sorgen als Mannheim zum Beispiel, zu dem wir auch gleich zum noch Beispiel. Kommen. Und das ist immer Klagen und auch Kritisieren auf hohem Niveau. Das muss man auch mal einordnen bei aller Kritik. Das soll ja auch sachlich bleiben. Und
der Günther ordnet das auch an. Ich sage erstens, es ist keine Toni Söderholm-Mannschaft. Zweitens, diese Mannschaft ist zu alt.
Ja, das meine ich mit dem Speed auch.
Genau, ne? Da hat man insgesamt so einen Cut verpasst. Die haben, glaube ich, 5 oder 6 Stammspieler, ich spreche von Stammspielern, die unter 30 sind. Ja. Ortega ist der einzige Importspieler, der wird jetzt im April 30, alle anderen weit über 30.
Ja, Community gerne noch erklären, eure Antworten, nein, ja, wieso ihr sagt.
Genau, wieso?
Wieso ist Toni Söderholm nicht mehr oder warum ist er noch der richtige Trainer? So, weiter.
Wieso, weshalb, warum? Ist auch die Frage, die sich vielleicht der ein oder andere Adler-Fan stellt. Denn, weil wir gerade bei den Sorgen vom ERC Red Bull München waren, und ich habe es ja gerade schon angeschnitten, dann sind das nochmal ganz andere Sorgen, nämlich größere. Ja. Weil man überhaupt mal darum kämpft und das erweist sich gerade als ein bisschen schwierig, irgendwie Platz 6 zu erreichen. Die Adler auf der 8 aktuell.
Platz 6 ist das neue Ziel jetzt ausgegeben als erstes.
Hat Matthias Binder auch im Interview der Geschäftsführer nochmal gesagt am Sonntag, dass es jetzt erstmal nur darum geht, Richtung Platz 6 zu schauen für die Adler, was ja schon hart genug ist, ne? Nur nach Platz 6 erstmal zu schnuppern. Haben, finde ich, noch Muzzle gehabt, trotz der Niederlage jetzt am gestrigen Tage im Shootout gegen die Düsseldorfer EG, dass auch die anderen Ergebnisse so ein bisschen mit reingespielt haben. Also es hätte auch vom Spieltag her noch blöder laufen können. So ist alles noch eigentlich entspannt in Reichweite. Aber sie müssen mal gewinnen. Jetzt haben sie dreimal verloren am Stück. Nee, entspannt ist wenig.
Ja. Du warst ja dort.
Ich war da und man konnte, finde ich, Mikey, du kannst das gerne mal einspielen, auch so am Interview von David Wolf erkennen, dass es insgesamt schwierig ist und dass am Ende es auch ein gar nicht so einfaches Interview war.
Nicht alle waren bereit, von Anfang an heute Eishockey zu spielen. Es ist ein bisschen fraglich aktuell. Die Mannschaft, die heute auf dem Eis war, hätte es besser spielen müssen, als wir heute es getan haben.
Es muss ja auch ein bisschen etwas Spielerisches mal gehen. Und das vermisse ich, das meinte ich damit.
Das vermissen wir alle. Ich meine, was soll die Frage jetzt, nach so einem Spiel so eine Frage zu stellen, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also wir vermissen das Spielerische, wir versuchen Spiel für Spiel spielerisch auch zu lösen. Aber aktuell geht es einfach spielerisch nicht, deshalb muss man umso mehr arbeiten. Genau. Und das ist das, was ich gesagt habe, und deshalb verstehe ich die Frage nicht so ganz.
Ja, genau, das wollte ich ja genau hören, David. Ich wollte ja nur wissen, ganz zum Schluss, bleiben Sie kurz da, damit wir das hier auch gemütlich noch klären können, inwieweit eben die Gemütslage, wie schwer das ist, das zu akzeptieren, dass man arbeitet. Das meinte ich damit.
Was soll man denn sagen? Also, wie du schon gesagt hast, 40. Spieltag, akzeptieren. Was soll man sagen? Wir sind Sportler, wir gehen nicht raus, um zu verlieren. Das ist,
macht hat auch gar keiner vorgeworfen, David.
Genau, alles klar.
Dankeschön, danke. Es war am Ende ein bisschen hitzig.
Es wurde noch hitziger, hast du erzählt auch, oder?
Nein, es wurde nicht hitziger. Also es ist ja alles gut. Also zum einen gebe ich zu, man muss das ja auch mal reflektieren und auch selbstkritisch sein.
Von welchem Sport sprechen wir noch?
Was spielen wir für einen Sport? Eishockey, oder?
Absolutely.
Absolutely.
Und das hat er auch erklärt und ich bin ja seiner Meinung gewesen. Das war das Kuriose daran. Wir haben eigentlich über dasselbe geredet.
Aber ein bisschen aneinander vorbei.
Ein bisschen aneinander vorbei. Das passiert manchmal auch für ihn in der Emotion. Nach dem Spiel hat einen dicken Hals, dreimal verloren und du denkst dir, scheiße, und warum läuft's nicht und ich muss es erklären. Und dann bin ich auch ehrlich genug zu sagen, die letzte Frage war auch nicht ganz sauber formuliert. Das kann ich pointierter fragen, dann versteht das vielleicht auch anders, weil ich so ein bisschen auch auf diesen mentalen Aspekt eingehen wollte. Für einen Adler Mannheim-Spieler, der so lange in diesem Verein ist, wie schwer das eben mental auch zu akzeptieren ist, dass du probierst, aber du findest irgendwie diese Lösung nicht. Und das macht ja was mit dem Kopf. Und das lässt es ja dann auch schwerer werden. Ne? Also einfach dieses Glücksgefühl zu sagen, geil, heute haben wir wieder ein Spiel, heute gehen wir raus und ballern mal einen weg.
Du wolltest darauf raus, dass Eishockey ja ein Spiel ist, das gespielt werden will, aber derzeit von Mannheim halt nicht gespielt, sondern gearbeitet werden
muss. Genau. Losgelöst von der Tatsache, dass er recht hat, dass es erstmal immer über die Arbeit kommen muss. Ja, das liegt ja in der Natur des Spiels. Das hat er ja auch richtigerweise gesagt. Aber darüber hinaus gab es noch einen Aspekt, den habe ich versucht rauszuarbeiten. Das hat nicht so funktioniert. Alles gut übrigens. Wir haben uns danach auch noch getroffen, ausgetauscht, ausgesprochen und beste Grüße. Sportlich einigermaßen fair haben wir es, glaube ich, dann am Ende in den Katakomben gelöst und überhaupt, da bleibt auch überhaupt
verbal nichts. Hoffentlich,
ja, weil andere Gewichtsklasse. Ja, da würde ich mich jetzt nicht reinwagen. Da würde ich sagen, klarer Sieger, verbal bin ich vielleicht einigermaßen ebenbürtig.
Ja.
Genau, aber es hörte sich natürlich auch, und das war auch zum wiederholten Male in dem Interview, auch bei den Adlern, auch nach Kritik an, der ein oder andere, da ist nicht genug Willen da, es gibt, die andere Mannschaft wollte es mehr, das hörte man zuletzt aber häufiger.
Aber sowas kommt ja auch irgendwie immer, wenn es nicht läuft dann.
Richtig.
Das klingt immer so, als
wenn da nicht die allerbeste Musik spielt.
Ja, aber das ist ja auch nichts Neues in Mannheim tatsächlich. Aber lass uns doch mal da Revue passieren. Ja, auch einen neuen Trainer, einen jungen Trainer installiert. Dem hat man nicht mal drei Monate Zeit gegeben und hat komplett alles über den Haufen geworfen.
Ja.
Ich verstehe weiterhin nicht, so ein Club wie Mannheim, da fehlt mir ein langfristiges Konzept einfach. Und dass du nicht alles übers Knie brechen kannst, ist auch klar. Du brauchst diese Aufbauphasen und Aufbauzeit. Was ist jetzt unter Dallas Eakins besser geworden? Absolut nichts, meines Erachtens. Die haben viele Verletzte immer wieder, ja. Die haben aber auch Qualität und Tiefe, die haben nachgeholt schon, auch gute Qualität. Dann hast du noch das Pech, dass der Tyler Ennis, der dir so ein Spieler ist, den du nicht hattest, so ein kleiner Wusler, so ein technisch guter Spieler, der dir vielleicht auch gefehlt hat zu Beginn der Saison, der beendet seine Karriere, kostet dich jetzt eine Importlizenz. Mhm. Zack, weg. Also da läuft schon ziemlich viel nicht so, wie es laufen sollte insgesamt.
Ja, das stimmt. Also sie hatten auch unglaublich viel Pech. Das ist überhaupt keine Frage, finde ich. Also das gehört dazu. Doch, ich finde, wenn eine Verletzung...
Aber Verletzungen gehören überall dazu und die hat jeder Club.
Ja,
das jeder Club.
Stimmt, aber ich finde, bei Mannheim hat es sich gehäuft. Ich habe aber auch nochmal nachgeguckt. Es gab dann auch wieder so eine Menge Spieler. Ich glaube, 11 waren es am Ende, die mindestens 34 plus Spiele gemacht haben. Also viele Spieler waren auch mal kurz raus. Das ist mit Plachter jetzt jemand, der natürlich wichtig ist, unglaublich wichtig ist und relativ lange raus war. Lin Wei fehlt noch, aber das sind jetzt auch die einzigen beiden. Alle anderen sind ja wieder einigermaßen...
Bennett hat zweimal lange gefehlt.
Genau, ist jetzt wieder integriert. Von daher kann das ab einem bestimmten Punkt natürlich gerade jetzt in der Crunch-Time keine Ausrede in dem Sinne mehr sein, sondern glaube, immer eine sachliche Erklärung.
Ich glaube tatsächlich, dass sie es nie als Ausrede genutzt haben.
Ich wollte es nur sachlich erklären.
Genau.
Das ist immer wichtig. Ich meine ja auch
das
nicht,
ist richtig.
Das darf man auch nicht machen, aber man muss es, wenn man es analysiert, sachlich dagegen stellen. Das gehört immer dazu, finde ich. Lass uns auch nochmal den Geschäftsführer hören, Mikey Matthias Binder, der im Spiel, das war noch während der Partie gegen die DEG, das Gefühl auch hatte, dass seiner Mannschaft durchaus ein bisschen was fehlt.
Ich hoffe, dass jetzt in der Kabine mal ein Ruck durch die Mannschaft geht, weil ist ja klar, wir wollen irgendwie diesen sechsten Platz noch zu erreichen und es ist unheimlich eng noch nach vorne, nur es liegt allein an uns, ob wir nach vorne marschieren oder nicht und im Moment müssen wir da mehr Einsatz bringen, als wir die letzten 2-3 Spiele gemacht haben.
Also das war diese Bestätigung nochmal, es geht erstmal nur um Platz 6 und auch dieser mehr Einsatz, mehr Ruck, also er merkt ja auch,
er spielt Ruck in der Kabine. Ich glaube, die Kabine ist halt das Mächtigste, was du hast insgesamt.
Ja.
Und ich glaube schon, über die Jahre, dass du dort ein Problem hast in Mannheim.
Aber wer ruckt da rum jetzt? Der Trainer?
Ich weiß nicht, wer wo rumrückt. Ja, der Trainer müsste drin rumrücken, aber... Ja. Auch der Trainer, da schaffst du ja derzeit ein Vakuum. Absolut. Dallas Eakins ist ja gekommen im November und dann hieß es, der hat einen Vertrag bis Saisonende, ist aber Head Coach und ist sportlicher Leiter in Personalunion. Mhm. Ja, eigentlich muss der sich ja auch um die nächste Saison kümmern, das ist aber gar nicht so sein Ding.
Also das Thema Dallas Eakins und die Adler Mannheim ist, finde ich, ein sehr, sehr interessantes aktuell. Weil ich glaube, es gibt...
Also das ist auch ein sehr verschwommenes und sehr undurchsichtiges.
Und es gibt, glaube ich, keine Mannschaft, die ein ähnliches Problem hat in der Liga, behaupte ich jetzt mal. Vielleicht können wir mal, Mikey, die Stimme von Dallas Eakins nochmal hören. Ich glaube, die haben wir, oder? Haben wir den O-Ton vorliegen?
Was er am Freitag vor dem Spiel gesagt hat, oder worauf willst du jetzt hinaus?
Matthias Binder gefragt habe, und da ist ja auch der Schnipsel von Dallas Eakins von der Pressekonferenz dran. Lass uns das nochmal anhören, weil ich glaube, dann macht das nochmal ein klareres Bild über das, was wir jetzt besprechen wollen.
Ja, ist ja klar, dass wir mit Dallas Eakins jetzt reden, dass wir wichtige Gespräche haben. Gerade in den nächsten 2 Tagen haben wir unsere Scouts hier. Wir haben also die großen Meetings, was die Zukunft ist. Wir sind aber im Moment voll handlungsfähig. Dallas Eakins hat alle Befugnisse als Sportmanager und als Trainer. Wir arbeiten nicht nur an der Gegenwart im Moment mit ihm, sondern auch an der Zukunft. Wir haben schon die letzten Wochen viel getan für die Zukunft und werden es die nächsten Tage auch machen und haben viel Vertrauen in die Expertise von ihm. Er hat unheimliches Netzwerk, hat unheimliches Wissen.
Hört man auch immer auch aus der Mannschaft, dass da alles in Ordnung ist und dass es wirklich ein Top-Trainer ist. Wir hören aber nochmal auf seine Aussage eben auch auf die Zukunft betroffen.
Yeah, it's up in the air, and you know, I've talked to Mr. Hopp about this earlier. This opportunity came very, very quickly. This all happened very fast. I am not thinking about me at all. I'll address that at the end of the season with my family. The thing I am doing as the manager and the coach here is I am thinking not only for this year, but for the next year, the year after, 5 years down the road, that we can build consistently a championship caliber team. So my mind is not only for this year, but long term. And I'll deal with myself and my family at the end of the season.
Also kurz zusammengefasst, der eine oder andere, die eine oder andere weiß das ja auch, er will sich natürlich vor allem auch erstmal mit seiner Familie aussprechen, weil das alles sehr, sehr schnell passiert ist, dass er überhaupt nach Mannheim gegangen ist, aber es geht natürlich so ein bisschen auch um die Situation und das hat er ja beschrieben, er ist GM, er ist Coach und hat natürlich, wie von Matthias Binder auch gesagt, alle Befugnisse, also er kann jetzt eine Mannschaft zusammenstellen und er hat auf der Pressekonferenz übrigens auch nochmal nachgelegt und gesagt, ich tue so und manage das Team so und coache das Team so, als wenn ich hier noch die nächsten 10 Jahre arbeiten werde.
Aber das widerspricht sich doch gerade mit dem, was er eigentlich sagt, dass er sagt, dass er eigentlich erstmal alles mit seiner Family klärt.
Genau, aber ich wollte nur sagen, er meint damit, also von seiner Attitüde da jetzt ranzugehen, egal ob er jetzt im Mai sagen würde, pass auf, that's it, I'm going home, er arbeitet erstmal so, als wenn er noch 10 Jahre Trainer ist, um das Bestmögliche für diesen Verein in die Wege zu leiten. Sei es jetzt eine Spielerverpflichtung oder was auch immer er noch verändert. Aber ändert er nichts daran, dass wenn er jetzt 3 Spieler kauft, und bei Mannheim laufen viele Spielerverträge gerade aus, also da sind viele, viele Agenten, die gerade sehr hektisch und nervös die Nummer, glaube ich, von Mannheim an Verantwortlichen wählen und wissen wollen, was ist jetzt eigentlich mit meinem Spieler? Let's talk. Und Dallas Eakins sagt eher, nee. Lass mal Ruhe wahren, wir können das auch noch im April oder Mai besprechen.
Jetzt, ja.
So, und das ist natürlich schon ein Vakuum und deshalb glaube ich, ich habe Matthias Binder verstanden, aber dieses handlungsfähig betrifft natürlich in erster Linie nur Dallas Eakins, aber ich finde nicht die Adler Mannheim.
Ja, aber ist dieses handlungsfähig von Dallas Eakins vielleicht ein zu nordamerikanisches Denken von Dallas Eakins? Also ja. In Europa werden ja zum Teil Mannschaften fürs nächste Jahr schon November, Dezember komplett aufgestellt. Jetzt bist du ja eigentlich schon verdammt spät dran zum Teil.
Ja.
In Nordamerika ist es anders, ja. Da hast du dann auch deine Free Agency erst im Juli und solche Sachen. Da hast du auch gewisse Deadlines, die eingehalten werden müssen, bis du mit Spielern verhandeln kannst. Das kannst du hier alles nicht. Das läuft schon ein bisschen anders. Mhm. Ist man da vielleicht etwas zu blauäugig? Sollte Dallas Eakins jemand sagen, du, bei uns stehen die Mannschaften einfach schon früher. Das ist nicht April, Mai.
Bin ich bei dir? Grundsätzlich sollte es so sein. Da hat er natürlich, das hat er, glaube ich, im Interview in der Eishockey News auch nochmal gesagt, auch ein interessantes Interview übrigens von Dallas Eakins, wo er sagt, naja, das Erste, was ich immer höre aus Vereinen, vermutlich meint er da jetzt in dem Moment auch die Adler Mannheim mit, weil da arbeitet er ja schließlich gerade, ist, das kenne ich so, dann heißt es immer, das haben wir immer so gemacht. Und dann sagt er, seine Aussage fand ich ganz spannend, dann weiß ich schon, es läuft was falsch. Ja, das kennt man so aus dem Leben, aber natürlich gibt es trotzdem dessen, dass er da vermutlich recht hat, so vom Rangehen, vom Coaching, vom modernen Gestalten von einer Mannschaft und von einer Organisation, gehört trotzdem immer noch ein bisschen hinzu, dass die Rahmenbedingungen möglicherweise eben andere sind.
Richtig.
Und da bin ich bei dir, das ist ja das, was du sagtest. Und ich glaube, das kannst du nicht komplett wegignorieren. Also
ja.
Bis zum bestimmten Punkt geht das bestimmt. Ja, dass du sagst, okay, ich habe eine andere Attitude, ich möchte das so und so machen. Aber wenn jetzt halt die Agenten in Europa oder von unseren deutschen Spielern, sagen wir mal, sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter,
genau.
Dann gucke ich mal, dass ich mich auf dem Markt woanders umgucke. Dann werden dir sicherlich auch einige Spieler, die du möglicherweise halten möchtest, flöten gehen.
Ja, und die Adler hatten ja auch in diesem Jahr schon U23-Problem, dass man da auch dann mit Proske nochmal im Tausch mit Iserlohn Glück gehabt hat, dass man einen guten U23-Spieler noch bekommen hat, den man dringend gebraucht hat. Also auch da war man nicht so tief aufgestellt, wie man das vielleicht hätte zu Beginn der Saison schon sein sollen. Also sind wir damit durch? Also ich finde, die sind weiter in einem großen Vakuum insgesamt, organisatorisch und sportlich, Mannheim.
Ja, das ist genau das, was ich auch finde. Es ist ein gefährliches Vakuum, wie ich auch finde. Dazu eben
heiße Themen, was die Spitzenteams hier
hergeben. Absolut, aber dazu mischt sich ja, und das ist ja die Grundproblematik, glaube ich. Das ist ja alles nicht so wild. Wären die jetzt Tabellenzweiter, Beispiel, hättest du möglicherweise die gleiche Problematik, aber du könntest es natürlich unter dem Deckmantel eines
des sportlichen Erfolgs.
Genau, oder einer guten Saison verkaufen. Dann ist, kannst du immer ein bisschen draufhauen und sagen, ist doch alles gut, was wollt ihr eigentlich? Jetzt bist du natürlich grob dabei, deine Saisonziele zu verfehlen. Ich habe gestern formuliert, Mannheim ist unter anderem eine Mannschaft, die noch so den Notausgang für Eishockeyhelden sucht in dieser Saison. Und das stimmt auch so ein bisschen. Vielleicht kannst du dich dann auch so ranrobben. Und möglicherweise gibt es mit dieser Mannschaft, die ja Qualität haben kann, das ist ja gar keine Frage, auch noch so ein Momentum zu sagen, okay, jetzt denkt gerade keiner über uns nach und jetzt rocken wir sie mal alle weg. Und dass du nochmal so ein Verbund an Spielern zusammen hast und sagst, okay, komm, alle glauben nicht mehr dran und jetzt aber recht. Das kann sein. Aber du spielst, das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, die schwächste Adler Hauptrunde von den Punkten übrigens seit 2017, 2018, also Stand jetzt. Das war damals die Beurlaubung von Sean Simpson übrigens, wo die Adler so eine noch punktschwächere Saison gespielt haben. Und man muss auch gerade natürlich sportlich und sachlich darlegen, dass die Bilanz von Dallas Eakins, seit er da ist, vom Punkteschnitt noch schwächer ist als die von Lundskog.
Alles.
In seinen 18 Spielen jetzt. 8 gewonnen, 10 verloren, ne? Also da hat es zumindest keine punktuelle Verbesserung gegeben. Ja. Ne?
Kommt da irgendwas rein, Mike,
auf den Zuschauern? Nur ganz kurz dazu, aber dann sind wir ja an dem Punkt wieder, dass es ja eigentlich in der Kabine liegen muss, wenn so ein Trainerwechsel so gar nichts bewirkt.
Naja, was heißt gar nichts bewirkt, finde ich, kann man nicht sagen.
Iserlohn als Beispiel, wo wir später noch zu kommen. Der Effekt kam zwar spät, aber er ist halt jetzt da.
Ja, aber wenn du von nichts kommst, ist alles besser, was danach kommt, oder? Also wenn du nie gewinnst, dann gewinnst du halt zweimal, ist immer besser.
Das stimmt
also,
natürlich.
Ich weiß, was du sagen willst. Ich glaube nur, der Vergleich ist jetzt schwierig, weil auch ein ganz anderer Anspruch. Und die einen spielen halt irgendwann vielleicht Desperation-Hockey und auf einmal funktioniert's. Oder eben der Trainer hat irgendwie die richtigen Knöpfe gedrückt und hat die Mannschaft locker gemacht. Können wir ja gleich noch besprechen. Aber in Mannheim ist es natürlich wirklich so, dass sich das Sportliche mit diesem, wir haben es Vakuum genannt, gerade so ein bisschen zusammenwürfelt und das echt ein größerer Brandherd, ehrlicherweise. Ja.
Also, aber um zurückzukommen in der Community, gibt es auch einige Kommentare, unter anderem von Tom, für den sich die Aussagen von Dallas Eakins so anhören, als ob er sich eher in der Position des Managers in der Zukunft sieht, als Trainer. Das kommt durchaus auch noch ab und zu öfter, diese Interpretation der Aussage von Dallas Eakins. Vielleicht ist dem ja auch so, dass er jetzt sagt, okay, ich baue jetzt die Mannschaft für die kommenden Jahre. Ist jetzt die Frage, ob sie dann diese so schon abgehakt haben. Das glaube ich jetzt nicht, weil ich glaube, mit den Adlern muss in den Playoffs immer rechnen. Ja. Aber die Adler werden, glaube ich, noch für Schlagzeilen sorgen.
Ja, und es war auch gestern spannend, übrigens nochmal zu beobachten. Ganz ruhig, junger Mann. Gerade aussprechen, wenn es irgendwie geht. Ja, da in die Kamera, hast du recht. Er hat gestern ja auch nochmal taktisch einiges verändert. Er war sehr unzufrieden mit den Special Teams, hat da auch nochmal einiges verändert. Das hat aber leider auch eigentlich nicht wirklich funktioniert. Also auch diese Wege sind gerade sehr, sehr hart zu gehen für die Adler Mannheim. Ne? Und da sind wir wieder bei diesem spielerischen, bei der Leichtigkeit vielleicht eben auch, wo diese Prozente fehlen, die Mannschaft natürlich abrufen könnte. Und dann ist ja auch Platz 6 eigentlich Kindergarten. Natürlich geht das.
Schließen wir Mannheim München ab.
Da bleibt eigentlich nur noch zu sagen, viel Glück, oder?
Ah, komm, aber die kommen aus Frankfurt, die Grüße.
Also.
Viel Glück!
Ja.
Ah, herrlich.
Die haben jetzt auch mal ganz kurz verloren.
Wer?
Die Frankfurter.
Das gibt's nicht, oder?
Super Einsatz von der ganzen Mannschaft. I don't know what we're yelling about!
Also da sind wir auch dann im unteren Bereich der Tabelle. Auch Frankfurt gehört noch dazu.
Wir sind in einem Bereich, in dem es unfassbar spannend ist mittlerweile, Leute.
Es ist absoluter Wahnsinn. Guckt euch das mal an.
So spannend wie noch nie, kann man fast sagen.
6 Punkte zwischen Abstieg und Playoffs.
This is crazy. This is the Penny DL.
Ihr seid ja jetzt schon länger in dem Business dabei. Hattet ihr gefühlt sowas schon mal? So eine knappe Kiste zwischen Playoffs
und Abstieg? Gestern mein Volontariat
Abstieg beendet. Gibt's ja nicht so.
Noch nicht so lange dabei.
Abstieg gab's.
Ja, selbst weiß ich nur, wie der nicht wo
ist. Danke und beste Grüße aus Iserlohn. Ciao, ciao.
Aus Iserlohn.
Aus Ingolstadt, oder?
Ingolstadt sind wir heute.
Ja, richtig. Ja, ich wollte unbedingt mal nach Iserlohn. Schickt mich doch mal wieder nach Iserlohn. Ja, weil läuft eh das beste Maskottchen rum. Ab dafür. Eis, die alte Legende. Ich komme irgendwann wieder, um dich zu holen.
Was bietet der dir immer an? Da bekommst du eine Leberkäse.
Ja,
irgendwas von hinten doch, oder?
Sollte sich bei Eis wieder rumgesprochen haben, dass ich kein Fleisch esse.
Ja, aber du kriegst ja trotzdem wieder angeboten.
Hat immer super Ideen. Kommen wir gleich dazu. Lass uns bei Frankfurt bleiben.
So, erstmal Frankfurt, genau.
Ja.
Super Einsatz von der ganzen Mannschaft. I don't know what we're yelling about.
Also Frankfurt zwar auch unter Fritz Meier mal verloren.
Ja, das erste Mal jetzt.
In den ersten beiden Partien hervorragend geklappt hat. Und beste Grüße gehen auch nochmal raus nach Frankfurt, weil der hat einen 24-Stunden-Tag aktuell. Der muss richtig mal lochen.
Wer?
Ja,
der Franz.
Ja, klar. Ja, ist der Manager, muss im Büro früh aufschlagen und dann muss er noch den Trainer machen. Dann macht er alles.
Viel Glück!
Aber was wir attestieren müssen, es hat hervorragend funktioniert mit den Nachverpflichtungen.
Ja.
Sie haben auf der Torwartposition ja den guten
Julius
Hudacek gekauft und der hat schon die eine oder andere Hudashow abgebrannt. Sehr unterhaltsam. Ich glaube, den kannst du auch eigentlich nur dafür holen. Also selbst wenn er jetzt kein Torwart wäre, könnte er... Ja, absurd. Deshalb sage ich ja, er ist gut nachverpflichtet. Aber on top bekommst du ja auch noch die Hudashow hinten drauf.
Da bekommst du die Hudashow.
Ich hoffe, er hat sich das bezahlen lassen.
Er hat ja schon im ersten Spiel gesagt, er will das eigentlich nicht mehr machen, weil er in einem Alter ist, wo er vielleicht nicht mehr so kreativ ist. Mhm. Ich hoffe aber, dass er das macht, weil die Show gehört dazu, glaube ich, auch in Frankfurt und generell zum Eishockey. Aber lass uns sportlich bleiben. Mit ihm die ersten drei Spiele gewonnen. Mit Markus Lauritzen hat man auch noch einen sehr guten Verteidiger dazugeholt.
Also der hat sofort ein Tor geschossen.
Genau, auch, da hat der Franz Fritzmeier wirklich einen guten Deal erstmal gemacht mit den beiden, die der Mannschaft schon wieder Stabilität und Qualität geben.
Jetzt haben sie in Berlin mal verloren. Aber
du wirst nicht jedes Spiel gewinnen, das ist auch klar.
Aber zumindest, glaube ich, auch so von einer Signalwirkung für eine Mannschaft, wenn du das machst, was die Löwen gemacht haben, also in dem Moment auch einen Torwartwechsel durchzuführen, ist ja auch touchy.
Ja.
Ja. Weil war ja jetzt, sagen wir mal, ein Torhüter, der zu Beginn der Saison eigentlich nicht so groß in der Kritik stand und es wurde dann immer ein bisschen mehr. Also es gab, ich weiß, es gab
Joe Canata.
Genau, Joe Canata. Es gab Leute, die haben gesagt, ja, komische Verpflichtungen sehe ich noch nicht bis zum Ende der Saison. Am Ende haben die Kollegen recht behalten, auch bei uns aus der Redaktion. Aber ich hatte nie so das Gefühl, dass es unbedingt daran liegt, sondern sie hatten ja auch Offensivprobleme lange Zeit.
Aber ich sag dir, ich habe das ja mitgemacht aus diesen letzten Spielen von Matti Tillikainen. Das Wochenende hatte ich. Da hast du schon gemerkt, dass die Verunsicherung in Frankfurt ganz hinten in der Torhüterposition angefangen hat.
Ja. Ja, das hast du auch, glaube ich, in der letzten
das Ausgabe gesprochen. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal. Da müssen wir auch nicht mehr drauf rumreiten. Ja. Ich stehe da weiter dazu. Ich glaube, dass mit Julius Hudacek einen der besten Goalies zu diesem Zeitpunkt, jetzt gerade, in Europa noch bekommen hast. Das, viel besser geht es nicht. Und ich weiß, dass viele Teams auf Torhütersuche gerade noch sind.
Absolut. Mikey, wo wir eben schon Icy im Bild hatten, der ist on fire, der tanzt, weil Iserlohn was macht, was kein Mensch für möglich gehalten hätte. Ja, sind die denn Wahnsinn? Die wollen nicht absteigen. Die wollen nicht runter.
Alter, was ist das denn? Wer will denn absteigen?
Ja, keiner. Ja, aber sagen wir mal so.
Schau mal, hier. Letzten 8 Spiele. Ja,
sie wehren sich dagegen. Und zwar vom Allerfeinsten.
Allerdings.
Ja. Nicht mit uns, sagen die sich. Das ist die Tabelle der
letzten. Roosters Madness ist das.
Das ist Madness. Die Tabelle der letzten 8 Spiele. Ich glaube, vom 30.12. weg, wenn ich es richtig in der Hirse habe. Und jetzt, guck mal, die haben 20 Punkte gemacht in diesen 8 Spielen. Das sind nur 3 weniger als in den 32 Spieltagen davor. Ich sag ja. Die wollen nicht absteigen. Shedden Shows.
Kein Mensch will absteigen. Also, dass du das überhaupt einwirfst, die wollen nicht absteigen. Ich meine, also.
Ja, auch das ist einfach wieder unsauber formuliert.
Ja, damit stempelst du die ja schon vorher ab.
Nein.
Sowas mag ich nicht.
Da haben es aber jetzt, glaube ich, da draußen einige, die dann nochmal Abbitte leisten müssen. Wie viele Menschen übrigens auch in der medialen Welt haben die Iserlohn Roosters schon lange abgeschrieben? Ja. Und zwar, glaube ich, schon im November. Und so ein Comeback, bin ich ehrlich, hätte ich denen nicht mehr zugetraut.
Das meine ich damit.
Die stemmen sich gerade gegen alles.
Was die gerade anstemmen oder draufstemmen, ist wirklich sensationell. 7 der letzten 8 Spiele gewonnen.
Irre, absolut.
Es ist absolut irre. Es ist mittlerweile dort wieder, eine Stimmung auch im Stadion. Es ist unglaublich. Wir haben, glaube ich, nochmal den Game Winner. Schnell das 2:1 von Balaschewek.
Gegen
kurz
Wolfsburg.
Vor Ende, wann war es, 1:20, 1:16 irgendwie gegen Wolfsburg, jetzt von gestern und da mal einfach Seiler See da genießen. Da geht es schon ordentlich ab.
Schäbel! Schäbel! Der macht das Tor! Hammer, 1:10 vor Ende. 70 Sekunden vor dem Ende macht Schäbel
den Doppelpack.
Und wir schauen drauf. Ein schönes Tor. Wir gucken drauf. Wir gucken drauf. Und den nagelt er da oben.
Ja, Strahlmeer, guck mal, den zieht er gar nicht, weil Romy wahrscheinlich noch die Sicht nimmt.
Der Moment, als das Dach wegflog.
Ja.
Wie von den Iserlohn Roosters da bei Social Media rausgehauen. Also, ich glaube, da ist jetzt so eine Dynamik drin, die hätte wahrscheinlich kein Fan mehr für möglich gehalten. Vielleicht auch keiner mehr von den Verantwortlichen. Auch der Verein hatte ja jede Menge Sorgen, jede Menge Trouble und viele Baustellen. Und auf einmal bist du wieder aber sowas von im Rennen und bist einen Punkt weg. Also ich habe das mit Düsseldorf gestern gehabt, weil ja, da ist es ja das gleiche Thema. Es geht nur gegen den Abstieg jetzt in den letzten 12 Spielen. Die spielen übrigens beim übernächsten Spiel gegen Iserlohn. Und da habe ich auch nochmal drauf geguckt und gesehen, okay, vor 6 Spieltagen hatten die 11 Punkte Abstand. Und jetzt stehst du da und hast einen Punkt Tuchfühlung für Iserlohn an den Platz 13.
Einen Punkt. Ja, ich sag dir, da fangen...
Die hätten ja sogar gleich ziehen können.
Da fangen ganz, ganz viele jetzt... Da geht es zittern richtig los.
Also
ich bin ja wirklich, ich bin ja sowieso, und auch das vielleicht nochmal, auch wenn es einige schon gehört haben, ich bin, und da spreche ich von dieser Form, ich bin Eishockey-Fan, ja, ich bin in dieser Form kein Fan des Auf- und Abstiegs, wie er geregelt ist. Das Auf- und Abstieg sage ich ja, Durchlässigkeit der Ligen, aber die Art und Weise, wie Abstieg zwischen DEL 2 und DEL geregelt ist, beziehungsweise Aufstieg, bin ich alles andere als Fan von.
Weil ich das Logo jetzt hinter euch schon sehe und wir gerade Iserlohn hatten,
ja.
Die treffen ja am Sonntag aufeinander.
Ja, hat es nicht gerade gesagt.
Ja. Es ist wohl scheinbar ausverkauft, kam gerade aus der Community. Also ich glaube, es ist schon wieder Lust jetzt in Iserlohn.
Also das muss ich euch sagen, es sind fast alle Stadien bis zum Ende der Hauptrunde ausverkauft. Ja. Es ist brutal, was Eishockey gerade boomt und was Eishockey Bock macht. Was du so aus Stadien hörst, Berlin, glaube ich, kein Platz mehr bis Ende der Hauptrunde. Köln, kein Platz mehr bis Ende der Hauptrunde. Also es ist massiv, was da gerade abgeht.
Ich glaube, deshalb ist es cool, dass es gerade so spannend und so eng ist in der Tabelle, weil dann zieht es halt auch nochmal
ein
paar Fans mehr in die Arena, gerade zum Ende der Saison. Wenn es in die Crunch-Time geht, 40 Spieltage sind vorbei, also kurz vor 12, es bleibt dabei. Und
nimm's mal einen Olli rein.
Kurz vor 12 können wir jetzt auch mal anfangen, bevor es wirklich Mitternacht ist, Olli Mebus hinzuzuholen von der Düsseldorfer EG.
Der Mann hat auch was zu tun.
Genau, der hat auch noch was anderes zu tun, außer mit uns zu quatschen, aber ich hoffe, er hat jetzt Lust drauf.
Olli,
schönen Abend. Grüß dich.
Hallo ihr Lieben, vielen Dank.
Ich hoffe, du hast schon ein bisschen zugehört.
Ja, selbstverständlich.
Ah, okay, das war jetzt eine wichtige Notlüge. Wahrscheinlich gerade vor 10 Sekunden eingeschaltet und gedacht, nee, das kann ich mir vorher nicht geben, was die Jungs da parlieren. Aber Scherz beiseite, wir wollen mit dir ein bisschen quatschen über eine sehr, sehr spannende Situation, auch für dich und für die Düsseldorfer EG. Abstiegskampf da unten in der Tabelle, das ist ja völlig crazy. Also wie oft ertappst du dich gerade eigentlich dabei, nur noch Ergebnisse zu checken und Punkte und Abstände und sofort auch nach dem Spiel drauf zu gucken, was macht die Konkurrenz. Man tut ja immer so, als wenn man das nie machen würde und dann kommt der Satz, wir müssen nur auf uns selbst schauen. Ja, ich weiß, aber diese Antwort ist jetzt nicht erlaubt, Olli.
Ja, ich habe mich natürlich bestens auf die Sendung heute vorbereitet und auch mal die Tabelle vorher angeguckt, was da so los ist, damit ich hier eben nicht ins Phrasenschwein einzahlen muss und sagen muss, dass wir nur auf uns schauen müssen, was wir natürlich tun. Es ist sehr, sehr eng da unten, was die Big Five machen, ne? Also ich glaube, der Pullover von Basti heute auch aufgrund eben dieser schönen Umschreibung dieser fünf großen Teams, die da gerade unten um diesen 10. Platz kämpfen, aber auch auf der anderen Seite insbesondere gegen den letzten. Bleibt natürlich alles sehr, sehr spannend. Um natürlich meiner These noch ein bisschen Ausdruck zu verleihen, habe ich eure Unterhaltung vorher mitbekommen. Extrem, was Iserlohn da macht zurzeit. 7 aus den letzten 8 gezogen. Und ich glaube, dass auch alle anderen Mannschaften, die eben da uns inklusive um den 10. Platz kämpfen, so ein bisschen, sag ich mal, den Ernst der Lage realisieren und jetzt nochmal alle Kohlen versuchen, da aus dem Feuer zu holen, um da Richtung 10 zu marschieren.
Aber weil ich das nochmal genau hören will, wie fühlt sich das denn an als Sportler?
Dieser Ernst der Lage?
Ja, dieser Ernst der Lage, wenn du weißt, du hast eigentlich abgeliefert. Und wie ihr jetzt auch, ich war ja auch gestern da mit dem Shootout-Sieg in Mannheim, 3 Siege in Folge, habt ihr jetzt zuletzt auch nicht so wirklich oft gehabt. Das ist jetzt ein gutes Momentum. Und trotzdem guckst du dann eben auf diese Tabelle und siehst, der Abstand schrumpft.
Frage?
Hat mit einem W begonnen. Wie fühlt sich das an? So habe ich die Frage gestartet. Wie fühlt sich das an?
Ja, wie fühlt sich das an, lieber Sascha? Ich meine, wenn ich jetzt die Düsseldorfer Brille aufhabe, die ich ja zweifelsohne aufhabe, dann ist das natürlich eine etwas langatmigere Saison, die wahrscheinlich nicht so verläuft, wie sich das die meisten Verantwortlichen uns Spielern inklusive vorgestellt haben. Dass wir da jetzt stehen, wo wir stehen, kommt auch nicht von ungefähr. Dessen sind wir uns auch bewusst, wenn wir früher bzw. rechtzeitig Punkte gesammelt hätten und uns anders verkauft hätten, dann müssten wir da jetzt nicht drüber sprechen. Aber um zu deiner W-Frage zurückzukommen, wir sind uns alle dem Ernst der Lage bewusst. Es kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Und ich glaube, dass insbesondere diese Situation, wie sie gerade, ja, man muss es sagen, in 5 Vereinen der Fall ist, sehr, sehr interessant ist für den Zuschauer und spannend. Für den Beteiligten selber ist es natürlich, ja, wie man so schön sagt, Crunch-Time, ne? Wenn ja. ich da jetzt vielleicht mal einen Zwickel ins Phrasenschwein schmeißen
darf. Ja, darfst du mit, Olli. Ja. Aber wie darf man sich das vorstellen? Ist das dann auch so, dass es so unruhig wird, weil viele Fans stellen sich vielleicht vor, ja, die sitzen da, ziehen sich um zum Training, dann kommt der sportliche Leiter rein und sagt, hey Leute, ey, es ist nur noch ein Punkt, es ist echt knapp. Dann kommt vielleicht ein Gesellschafter rein und sagt, hey Leute, bitte reißt euch zusammen oder so. Ist das so? Oder darf man auch bei der DEG sagen, wir werden bei den anderen Clubs da auch noch nachfragen, wie das da genau abläuft, dass die sportliche Leitung einfach arbeitet, ihr ganz normal Ruhe habt und natürlich eure Ziele weiter verfolgt? Oder merkt man da so eine Hektik im Umfeld mittlerweile?
Nee, wir schauen nur auf uns und von Spiel zu Spiel denkend. Nein, Quatsch.
Da ist er!
Es ist, wie ich es eben sagte, jeder ist sich dem Ernst der Lage bewusst, jeder ist sich der Situation bewusst. Nichtsdestotrotz hilft ja jetzt nicht, wenn man da irgendwie Panik schnürt und da irgendwie jetzt noch versucht, das Rad neu zu erfinden. Wir müssen uns alltäglich auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können, dass wir im Training die kleinen Stellschrauben nochmal richtig zusammendrehen, beziehungsweise da halt wirklich gucken, dass wir nochmal den Feinschliff reinkriegen. Und dann geht's halt darum, dass wir in den Einheiten beziehungsweise in den Spielen, die wir dann haben, dass wir da als Mannschaft auftreten und dem Gegner so ein bisschen unser Spiel aufzwingen und dann mit aller Macht und aller Kraft Punkte einfahren. Ihr habt's richtig gesagt, das ist jetzt die letzten 3 Spiele ganz gut gelungen. Hätten vielleicht auch mal gerne 3 Punkte anstelle nur 2 sein dürfen, aber ist so, wie es ist. Tut uns auch gut, keine Frage. Aber da jetzt, wie gesagt, Unruhe reinzubringen oder sowas, wenn ich jetzt für den Löwen aus Düsseldorf sprechen kann. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, alle Jungs, die da mit im Boot sitzen, sind lang genug dabei, wissen, wie sie mit so einer Situation umzugehen haben, dass wir da jetzt einfach Professionalität an den Tag legen müssen und da unseren Job machen müssen.
Olli, insgesamt vielleicht auch, nachdem du uns das jetzt erklärt hast, von uns zu dir vielleicht. Du hast dir sicher, das sportlich auch vor der Eiszeit, wenn man so schaut, den Wechsel von Nürnberg nach Düsseldorf sicher anders vorgestellt. Was läuft aus deiner Sicht jetzt für dich persönlich nicht so, wie du es dir vorgestellt hast in Düsseldorf?
Ja, also ich komme sehr, sehr gerne wieder vom Ich zum Wir. Wie ihr wisst, spreche ich sehr ungern über mich. Quatsch. Also grundsätzlich läuft das alles, glaube ich, wenig nach Vorstellungen, was da in Düsseldorf passiert, jetzt von der Mannschaft her, dass ich dann gegebenenfalls auch mein Päckchen da mitzutragen habe. Ja, das ist halt so, ne? Das hat man beruflich, das hat man privat, dass es einfach mal nicht so vernünftig läuft, beziehungsweise nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Wir sind natürlich, sag ich mal, sehr tief besetzt, dass es dann irgendwann einen trifft, der dann nicht mehr so viel spielt, das ist ja logisch. Dass ich dann derjenige bin, gut, das ist dann, ne, das ist eine Entscheidung, die muss ich nehmen, das ist ja völlig in Ordnung. Wenn andere den Job dann besser machen als ich, um Gottes Willen, dann ne, soll das so sein und dann wird alles dafür getan, dass wir die Punkte holen und dass wir da möglichst noch Richtung 10 krabbeln. Von daher klingt jetzt tatsächlich blöd, aber stelle ich mich natürlich hinten an und vollkommen da im Dienst der Truppe, dass wenn ich gebraucht werde, stehe ich Gewehr bei Fuß und ansonsten stehe ich Gewehr bei Fuß hinten rum in der Kabine und beim Training und weiß ich nicht, am Telefon, um irgendwelchen Spielern auf die Sprünge zu helfen.
Ja, weil du Kabine gerade ansprichst, wie hält man eine Stimmung hoch in so einer Phase, wo es jetzt wirklich um das Eingemachte geht? Ihr spielt als nächstes gegen Straubing, wenn ich es richtig im Kopf habe, und dann das Spiel, glaube ich, gegen Iserlohn. Also das sind ja dann schon, vor allem das Spiel gegen Iserlohn, Punkte, wo man weiß als Sportler, okay, da entscheidet sich nicht alles, aber du kannst natürlich das Ganze schon in eine besondere Richtung lenken. Wie hält man und wie haltet ihr vielleicht auch in Düsseldorf die Stimmung so einigermaßen hoch, dass man Bock auf Competition hat und nicht verkrampft und alles locker bleibt, wenn es geht?
Ja, dazu muss man grundsätzlich sagen, dass wir nach wie vor eine super Truppe haben. Also gibt nicht einen, wo ich sage, meine Güte, ey, aber mit dem auf gar keinen Fall mal irgendwie ein Kaffeetchen schlürfen gehen. Wir haben eine gute Chemie, wie man bei euch da unten sagt. Und wir...
Wieso?
Und auch eben die nötige Erfahrung, dass man quasi zum passenden Zeitpunkt dann den Schalter umlegen kann und ernst wird. Aber nichtsdestotrotz, ja, zwischen den Spielen auch mal, sag ich mal, jetzt nicht irgendwie eine Lockerheit reinbringen, aber auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass es ein anständiges Arbeitsumfeld und dass es ein anständiges Arbeitsklima herrscht. Mhm. Ich meine, das bringt ja jetzt nicht, wenn man da 5 Tage irgendwie verkrampft durch die Gegend fährt und dann auf einmal Sonntagnachmittag da in Mannheim, 120% auf die Platte zu zaubern.
Ist ja auch eine nicht einfache Situation für euren Chefcoach, für Thomas Dolak, der diese Situation ja auch jetzt in der Art und Weise, warum lachst du so?
Nee, ich okay. warte nur,
Achso, du willst die Lippe drücken. Nein. Lass mich die Frage noch zu Ende formulieren. Also für ihn ist das ja auch eine Situation.
Lieber Stefan Raab früher.
Ja, genau. Für ihn ist das ja auch eine besondere neue Situation, möchte ich mal meinen, in dieser Verantwortlichkeit in Düsseldorf. Wie erlebst du ihn?
Ja, definitiv denke ich, dass er sich das anders vorgestellt hat in seinem ersten Jahr als Head Coach. Nichtsdestotrotz bin ich auch da, beziehungsweise finde ich es gut, wie das in Düsseldorf gehandhabt wurde, dass man ihm nach wie vor das Vertrauen geschenkt hat, dass man an ihm festgehalten hat, weil er trotz eben dieser doch, ja, man muss sagen, prekären Situation ab und zu da immer kühlen Kopf bewahrt hat, uns immer wieder gerade ausgeführt hat und uns einen Faden gegeben hat, an dem wir uns ziehen konnten. Wie anfangs gesagt, das hat nicht leicht, ist keine Frage, aber Chapeau, wie die Jungs das da durchziehen, weil ich denke, da gibt es zurzeit wesentlich leichtere Aufgaben im deutschen Eishockey.
Wohl dem, der gute Aufpasser.
Jetzt bitte.
Sicher nicht. Ich bin sicher nicht der Bad Cop. Ist das so, Olli?
Bitte?
Ist das so?
Was denn?
Ob Mike Pellegrims nicht der Bad Cop ist, weil das hat man ihm ja immer so nachgesagt. Weil du sagst, das mit den Coaches und so, das passt alles, das ist gut gehandelt alles.
Ja, um Gottes Willen. Ja, ich meine, Mike ist jetzt auch lange genug dabei und auch jetzt bei uns schon mittlerweile lange genug dabei, hat uns definitiv die Struktur gegeben, die wir vielleicht so ein bisschen eingebüßt hatten. Und letztendlich sitzen wir da alle zusammen im Boot und müssen da jetzt alle zusammen irgendwie raus, beziehungsweise ja, Richtung Norden nach oben gucken. Und wenn man da den ein oder anderen Bad Cop, ob der mal auf der Bank oder auch mal, beziehungsweise hinter der Bank oder auf der Bank in der Kabine sitzt, den braucht man in solchen Situationen auch mal. Ne?
Olli, was macht dich denn optimistisch, dass Düsseldorf nicht absteigt?
Ja, wie ich das gerade eben schon mehrfach betont habe, dass wir wirklich ein sehr, sehr tolles, ja, klingt jetzt wirklich irgendwie so ein bisschen ironisch, aber Klima haben in der Truppe. Also die Jungs glauben voll daran. Ich glaube, dass wir auch insbesondere, wenn man sich die Truppe vom Papier her betrachtet, enorm viel Talent mit in unseren Reihen haben. Und ich hoffe und denke eben, dass wir da jetzt in diesen entscheidenden Momenten Richtung Saisonfinale die nötigen Punkte dann in den nötigen Spielen einfahren.
Dafür wünschen wir euch alles Gute und ich sage ganz ehrlich, und das kommt von Herzen, schaut nur auf euch, weil wir schauen auch nur auf uns und wir finden, dass wir verdammt gut aussehen. Wollte ich nur mal so ganz kurz anmerken. Ne? Also, Phrasenschwein ist gefüllt.
Dem kann ich nur zustimmen.
Ja, aber das ist gelernt. Nach 514 DL-Spielen hat er das halt auch drauf. Das hat er gelernt. Ja, das ist halt perfektioniert. Olli, Scherz beiseite. Sport ist wichtig, ist nicht alles, aber natürlich in eurem Leben das, was momentan zählt. Und dafür wünschen wir auch der Düsseldorfer EG natürlich alles Gute in diesem sehr fulminanten Abstiegskampf und in den letzten 12 Spieltagen in der Hauptrunde. Danke für deine Zeit.
Danke, Olli.
Vielen herzlichen Dank, ihr Lieben. Viel Spaß euch, einen schönen Abend.
Danke.
Bis dann.
Ciao. Ja, die Düsseldorfer, das ist mir auch nochmal so in der Recherche ein bisschen aufgefallen vor dem Spiel in Mannheim gestern. Die haben knapp die Hälfte aller Niederlagen war mit einem Tor Unterschied. Also da war vielleicht schon immer auch mal ein bisschen mehr Ausbeute möglich.
Da zitiere ich den guten Kollegen Rick Goldmann.
Ja.
Diese Ein-Tore-Spiele, auf Dauer sagt er immer, ist das ein Qualitätsunterschied.
Ja. Aber wer wäre ich jetzt, als dass ich dem Typen widerspreche, der nachher jetzt Kabums. Genau, dann passiert
da kriegst
das
du so nämlich. Einen nämlich.
Dann haut er mir wieder auf die Schulter. Der weiß ganz genau, dass ich hier die Sehne kaputt habe und dann haut er mir immer da drauf. Ich räche mich.
So, wir müssen noch ein bisschen mehr kommen zum Team der Stunde, zu den Iserlohn Roosters.
Ja.
Oder?
Wenn du magst, ja. Ich wollte auch nur sagen, noch einen Satz zu Düsseldorf, weil das ist mir wichtig. Ich fand, wenn man so viel Verletzungspech auch hatte, klar zu Beginn der Saison, Halleluja, wenn dir so viele wegbrechen und Nachverpflichtungen, wenn du so einen Agostino holst, der brutal performt hat, das ist auch mal ein guter Griff. Ne, wir kritisieren ja auch oft,
Es zeigt halt auch immer wieder.
Payal jetzt auch noch geholt, das ist auch noch ein wichtiger Mann. Klar fehlen ja eigentlich zwei Center-Spieler, aber die haben es auf eine gewisse Art und Weise echt gut kompensiert. Ich sag dir,
diese Verletzungssorgen gleich zu Saisonbeginn, das zeigt, dass du von Anfang an in so einer Saison da sein musst oder punkten sollst. Diese Punkte, die du am Anfang nicht holst, die holst du, egal wie du sagst, ja, die Saison ist noch lang, es ist noch so und so viel Spiel, du holst es nicht mehr auf. Ich glaube, Düsseldorf ist ein krasses Beispiel dafür, dass du natürlich mit diesen vielen Verletzten schlecht in die Saison gestartet bist, aber dann echt Probleme hast, da wieder rauszukommen.
Ja. Was Hänsel nicht weiß, weiß Hans nimmer mehr. Ne?
What?
Angekommen. Dann, wenn du möchtest, gerne nochmal zurück zu den
Iserlohn
Roosters.
Ja.
Ja, it's Roosters Hockey.
Ja.
Ja. Was hast du nur noch beizusteuern zu den Roosters?
Ja, ich hätte schon den Schäden-Effekt vielleicht noch beizusteuern, weil auch das, du hast es vorhin schon gesagt, hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Absolut. Aber Doug Schäden, der in seiner langen, langen Karriere, auch das kann eine Wiederholung sein, noch nie Meister wurde, ist so ein echter Feuerwehrmann-Coach. Der hat das schon in der Schweiz bewiesen, überall, wo er gewirkt hat, dass er in solchen Situationen genau der richtige Mann sein kann.
Mhm. Obwohl man ganz klar sagen muss, du hast es gerade schon angesprochen, es hat durchaus länger gedauert.
Ja.
Also man fragt sich ja immer, ne? Jeder da draußen denkt, okay, da kommt ein neuer Trainer, jetzt funktioniert
es. Ja, aber diese Mannschaft war komplett am Boden.
Genau,
am Boden. Und das hatte auch mit dem Vorgänger zu tun. Übrigens.
Absolut. Und da haben wir auch nochmal, Mikey, danke, dass du es einblendest. Diese brutale Niederlagenserie, da ging ja eigentlich auch erstmal für Doug Shedden unglaublich wenig. Er hatte einmal dieses Spiel, wo war das nochmal, wo er danach gesagt hat, das könnte der Gamechanger gewesen sein, gegen Nürnberg, glaube ich, das Spiel. Ne? Da ist 5-4, oder? Ich glaube, das ist es da im November, genau. 19.11., 20. Spiel. Nee,
doch, ja, genau. Nee, also, pass auf, ich hatte danach das Spiel in der Saturn-Arena, dieses 1-7.
Ja, ja, aber ich wollte nur sagen, da bei dem 5-4, ganz kurz, bei dem 5-4 hatte er gesagt, weil sie das in letzter Sekunde, glaube ich, noch ausgleichen und dann das Ding noch holen, zwei Punkte machen und this could be a game changer for the season.
Ja.
So war es dann erstmal nicht. Der game changer kommt jetzt gerade erst. Ja. Spannend.
Ja, absolut spannend. Auch diese Einschätzung, siehst du mal, da war wieder eine Wahnsinns-Niederlagenserie drin und alles. Und diese Mannschaft nochmal so hoch zu kriegen. Mhm. Und er hat auch gesagt, er braucht so ein paar Eckpfeiler. Er braucht sehr, sehr gutes Goaltending. Das war bis dahin nicht da. Und Alter, was hält Andi Jänicke zurzeit?
Oh ja.
Mhm. Das ist sensationell.
Ja.
Wo nimmt der Andi das zurzeit wieder her? Das ist ganz großes Torhüterspiel. Das für mich der Grundstock ist, auch für diesen Aufschwung der Roosters. Ja.
Lass uns mal Andi Jänicke hören nach einem der letzten Siege, ich glaube vom vorletzten Sieg, vom Freitag, ist es, Mikey, ne? Genau.
Ja, hoffentlich auf den vorletzten Platz. Das ist unser Ziel. Da geben wir alles für, da zerreißen wir uns für. Wir haben uns jetzt gefangen. Wir werden ab jetzt nicht jedes Spiel gewinnen, das ist auch klar. Aber wir werden versuchen, konstant weiter gut zu spielen und werden die Punkte kommen. Und dann werden wir alles dafür geben, irgendwie, wer auch immer dann auf den Vorletzten ist, den zu rutschen, den zu bekommen und selber den Vorletzten einzunehmen. Und dann schauen wir mal weiter.
Ja, und weil du die Leistung von Andi Jänicke auch angesprochen hast, wie schwer das auch ist, ne? Auch für die Torhüter, wenn du weißt, du bist eigentlich erstmal eine ganze Zeit lang eine Schießbude der Liga. Ja,
und das ist so hinten, ein mentales Ding.
Genau, kriegst da hinten reingeladen ohne Ende und weißt, okay, ich spiele ja heute und am Ende sind es im Schnitt irgendwie 4,5 gegen dich oder irgendwie sowas. Da musst du mit klarkommen. Das ist mental ein absoluter Aspekt, um sich da rauszuahlen und dann jetzt auch in dem Moment, wo es vielleicht insgesamt auch bei den Feldspielern besser läuft, dann auch wieder als Torhüter eben auch breite Brust zu haben und abzuliefern, ist schon ein Qualitätsmerkmal, finde ich.
Ja.
Absolut. Und was sie geschafft haben, und das wird bei allen anderen das vermutlich halt jetzt nicht bejaht, aber wenn du sie fragst, werden sie das nicht ehrlich beantworten. Aber was Iserlohn geschafft hat, sie haben allen anderen da hinten jetzt mal richtig Muffensausen.
Ja,
aber
immer
richtig
Feuer,
Muffensausen.
Aber richtig Feuer.
Also die haben alle gerade richtig Probleme beim Licht ausmachen und in Ruhe schlafen gehen.
Und ich weiß, ich meine, wie war das letztes Jahr? Wann war da schon bekannt? Da konntest du im November wirklich schon sagen, okay, boah, für Bietigheim wird es echt schwer, die Klasse zu halten und da noch wegzukommen. Mhm. Die kamen da auch nicht mehr weg. Aber jetzt, wir haben noch 12 Spiele zu gehen und es sind 6 Punkte zwischen dem Playoff-Platz und dem Abstiegsplatz.
Ja.
Ey, also das gab es noch nie so, glaube ich.
Und du hast, glaube ich, noch 6 Spiele. Ich meine, ich will ja nicht, dass ich jetzt lüge, aber ich glaube, es sind noch 6 Spiele, auch direkte Duelle noch. Also wo diese Mannschaft noch...
Da müsste meines Erachtens jeder nochmal gegen jeden spielen
jetzt eigentlich. Also jetzt habe ich ja gerade gesagt, Düsseldorf spielt ja jetzt dann im übernächsten Spiel schon mal gegen Iserlohn. Also
das
passiert noch
dieses
so
Gegeneinander.
Häufig, dass...
Das wären die Spiele. Das wären die Spiele.
Das ist die absolute Crunch-Time.
Ja. So, und das gibt's natürlich alles bei uns bei Magenta Sport, live und exklusiv. Sucht euch was raus. Es geht das ganze Wochenende hoch. Wir haben sogar mal wieder ein paar Dienstagsspiele, immer wieder auch das herausgenommene Donnerstagsspiel. Natürlich Donnerstag um 19 Uhr, also die ganze Woche eigentlich pickepacke voll.
Wenn man hier sieht, Anfang Februar Frankfurt gegen Nürnberg, zwei Tage später Nürnberg gegen Augsburg, weil wir es jetzt gerade davon hatten, wann da unten nochmal direkte Duelle sind. Also es wird knackig noch da unten. Hier haben wir nochmal Iserlohn gegen Nürnberg dann am 16. Februar. Da sind schon noch gute Partien dabei. Ja. Augsburg gegen Iserlohn am 18. Februar. Ich glaube, das könnte so eventuell, je nachdem wie es aussieht, schon das entscheidende Duell sein, wer da unten landet.
Ja, ich sage ja, zwischen diesen sechs da unten, oder was sind es, fünf? Sechs?
Was jetzt?
Mannschaften? 14, 13, 12, 11, 10, 5. Zwischen diesen fünf. Diese direkten Duelle, die werden so unglaublich wichtig und das wären Wahnsinnsspiele. Kannst du auch? Gut, mein Freund.
Super. Aber das ist ja mehr. Das ist ja mehr.
Ist das noch Eishockey oder ist das schon rhythmische Sportgymnastik?
Das ist rhythmische Sportgymnastik.
Das ist die Frage. Also, dann lass uns zum Abschluss fast schon dieser Sendung. Auch wenn der Abschluss etwas länger dauert, denn wir haben noch einen Ausflug vor ins Ausland, wenn man so
will. Ins europäische Eishockey.
Genau, ins europäische Eishockey, richtig von der Penny DL, mal dahin, wo unsere deutschen Buben im Ausland aktiv sind. Fangen wir an mit den Schiedsrichtern.
In der Schweiz?
Ja.
Mit wem fangen wir an?
Mit Dominik Cahun.
Dominik Cahun vom SC Bern, der schickt Grüße und wir haben mal gefragt, wie es ihm so geht und was gerade los ist in Bern.
Ihr seid zu schnell für mich hier übrigens.
Ach so, wir sprechen langsamer. Wir fangen an mit Dominik Cahun vom SC Bern und schauen mal nach, wie es bei dem gerade so läuft und was da
los ist. Slowhand Mike, ab geht's.
Servus Leute, der Dominik hier. Ich hoffe, es geht euch allen gut und dass ihr gesund seid. Erstmal danke der Nachfrage. Bei mir geht es super. Wir sind gerade in einer heißen Phase, wo es um die Playoffs geht. Wir haben leider jetzt in Folge, ich glaube, 5 oder 6 Spiele verloren und deswegen ist es ein bisschen knapper geworden. Aber wir haben jetzt noch, wie gesagt, 12 Spiele und werden alles dafür tun, um in die Top 6 zu kommen und uns direkt zu qualifizieren. Wir haben ja einen neuen Coach dieses Jahr bekommen und haben auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Waren bis jetzt, glaube ich, immer in der Top 5. Und wie ich gerade erwähnt habe, haben wir leider jetzt diese Serie gehabt mit den Niederlagen. Das hat uns ein paar Plätze gekostet. Aber wir haben jetzt die Chance, in den letzten 12 Spielen es noch zu schaffen.
Mhm. Der SC Bern, das ist ja so... Auch das Adler Mannheim der Schweiz. Also das ist der Club, auf den alle schauen. Das ist der Rekordmeister und bei dem läuft es in den letzten Jahren auch nicht so gut. Und da ist auch als Importspieler Dominik Cahun, da bist du schon gefordert worden.
Ja, der da, glaube ich, immer, wie er sagt, eine gute Zeit hat, sich da eigentlich echt wohlfühlt, aber ja auch immer gerne wieder dann nach München zurückkommt und auch gerne zur Nationalmannschaft zurückkommt.
Ja.
Und auch da haben wir, glaube ich, Mikey.
Langsamer
Sprechen. Stimme,
bekommen, bitte? Langsamer
Sprechen. Nee, es war schnell genug, alles gut.
Ja, ab geht die Wurst.
Ja, bei mir persönlich bis jetzt eigentlich eine sehr gute Saison. Ich fühle mich überragend und es läuft alles. Und ich will einfach so weitermachen und der Mannschaft helfen, dass wir unsere Ziele erreichen. Und dann auch den Schwung direkt dann für die Nationalmannschaft mitzunehmen. Ich freue mich unglaublich wieder auf die WM, wieder die Jungs zu sehen und natürlich wieder probieren, das Gleiche zu wiederholen, was wir in Finnland gemacht haben. Es ist immer was Besonderes für Deutschland zu spielen und natürlich auch immer die Jungs zu sehen. Nach dem ganzen Jahr, wenn sich dann wieder alle treffen, ist es immer sehr, sehr lustig und man genießt die Zeit einfach.
Ja, freuen wir uns auch schon drauf.
Ja, Nationalmannschaft sowieso und der ist ja eine Legende des deutschen Eishockeysports. Einer von nur 4 Spielern, die Olympiasilber und auch den Vize-Weltmeistertitel geholt haben, Dominik Cahun.
Ja, pass gut auf die Dinger auf. Nicht, dass die irgendwie unter das Bett geraten.
Wer sind die anderen drei?
Sagst du mir jetzt.
Ja, ich frage dich.
Nö, will ich nicht.
Weiß ich nicht. Müller-Müller-Nöbels.
Müller-Müller-Nöbels? Ja. Ja, so schnell? Nee.
Also ein Müller wäre mir jetzt auch eingefallen.
Der Nöbels wäre mir auch noch gefallen.
Jonas, Mo.
Ja, genau.
Mo ist
auch eingefallen bei den anderen.
Stimmt, sind die nur vier. Waren 18 dabei und bei der letzten Weltmeisterschaft.
Ja, heute wieder was gelernt. Dann einer von diesen historischen Spielern, der uns noch mal kurz eine Frage beantwortet hat, nämlich inwieweit er auch die DL verfolgt, Dominik Cahun. Und vielleicht hat er auch für uns einen Meistertipp.
Hat er so einen Redeflash, der Dominik?
Ja, zur DL natürlich verfolge ich es alles. Dieses Jahr ist, glaube ich, so spannend wie noch nie. Und ich bin echt gespannt. Es ist auch mal cool, so Mannschaften wie Bremerhaven, Straubing ganz vorne zu sehen. Und ja, dass sie wirklich so eine starke Saison spielen. Und ich bin echt gespannt. Ich glaube trotzdem, dass die Eisbären Berlin oder München es am Ende machen werden. Ich glaube einfach in einer Best-of-Seven-Serie werden sich dann die Mannschaften durchsetzen. Aber ja, natürlich ist man auch immer offen für Überraschungen. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese zwei Mannschaften dann wieder ganz weit kommen werden.
Okay. Sind wir mal gespannt
ja.
auf den Dominik. Das heben wir auf jeden Fall auf.
Da musst du aus alter Verbundenheit auch noch die Münchner nennen.
Ja, macht er.
Ja, dann einen weitergehen, auch in der Schweiz bleiben, zu einem Spieler, den...
Der beim absoluten Kultclub spielt.
In Ambrì.
Tobi Forlas. Leider nicht mehr in der alten, aber auch in der neuen Valascha, habe ich mir von Tobi Forlas sagen lassen, sei die Stimmung exzellent und ist immer ein Besuch wert. Also
du bist großer Fan dieses Standorts, würde ich mal sagen.
Ich bin absoluter Fan dieses Standorts. Ambrì ist für mich europaweit absoluter Kultclub. Okay. Absolut.
Hast mich nie mit hingenommen.
Dann hören wir jetzt einen Tobi, bevor ihr das klärt.
Ich nehme dich mit.
Hi, Tobi Forlas hier vom HC Ambrì Piotta mit einem kleinen Update aus der Schweiz. Wir befinden uns momentan im Strichkampf um die Pre-Playoffs. Es ist genau dasselbe System wie in Deutschland. Platz 1 bis 6 geht direkt in die Playoffs. Platz 7 bis 10 spielt in den Pre-Playoffs. Wir befinden uns momentan auf dem 10. Platz. Und wir haben dieses Jahr wieder den Spengler Cup gespielt. Das war unglaublich cool. Hat mega viel Spaß gemacht, aber hat uns auch leider extrem viel Energie gekostet. Deswegen hatten wir seitdem ein bisschen Schwierigkeiten, energiemäßig Spiele zu gewinnen. Aber ich denke, davon konnten wir uns eigentlich ganz gut wieder erholen. Ja, ich denke, unser Saisonziel ist ganz klar, die Playoffs zu schaffen. In den letzten 17 Jahren hat der Club das einmal geschafft. Das heißt, wenn wir das dieses Jahr schaffen würden, wäre das auf jeden Fall sehr gut. Aber auf der anderen Seite bin ich auch überzeugt davon, dass wir das schaffen können, weil wir dieses Jahr eigentlich einen sehr starken Kader haben. Also ja, sollte das eigentlich klappen. Bezüglich DL-Prognose, wer Meister wird, ich denke, das ist wirklich nicht einfach, da einen guten Tipp abzugeben. Die Saison ist genau wie bei uns. Ich glaube, die Liga ist so hart umkämpft und alles ist so eng zusammen. Ich glaube, das ist zu früh, um da wirklich einen Tipp abzugeben. Ich denke, Playoffs ist auch immer noch mal was anderes als Qualifikation. Da können Teams überraschen, die man vorher so nicht auf dem Schirm hatte. Und deswegen würde ich mich jetzt da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und da einen Tipp abgeben.
Ja, vielen Dank.
Darf ich ganz kurz nochmal rein? Ja. Tobi Forlas hat uns ja erklärt, wie das läuft in der Schweiz. Er hat uns nur nicht erklärt, wie das mit Auf- und Abstieg läuft. Ganz interessanter Fakt, für die Teams 11 und 12 ist die Saison nach dem Grunddurchgang Hauptrunde beendet. Die Teams 13 und 14 spielen eine Best-of-Seven-Serie und der Verlierer muss dann gegen den Meister der zweiten Liga nochmal eine Serie spielen und da geht es dann um Auf- und Abstieg. Persönliche Meinung, besser geregelt als bei uns.
Ah, spannend. Wie heißt die Hauptrunde?
Direkte Verzahnung.
Wie heißt die Hauptrunde? Grundrunde.
Nein, Grunddurchgang heißt
also Grunddurchgang.
In Österreich, nee, da heißt es Qualifikation.
Also Strichkampf, ich habe wieder eine Vokabel gelernt. Strichkampf
genau, ist ja mega. Platz 10.
Ich werde jetzt 10. die kompletten Spiele, die ich noch irgendwie zu moderieren habe, falls mich noch einer einsetzt, werde ich dieses Wort Strichkampf jedes Mal jetzt unterbringen. Also ich möchte nun auch jetzt unten irgendwie im Abstieg eingesetzt werden, damit ich immer vom Strichkampf reden kann. Obwohl, Strichkampf kann ich auch Platz 6 machen. Ja. Strichkampf kann sogar Platz 4 sein. Ja, kannst
du auf 6 und 10.
Ja, geht auch. Ja. Ich mache sogar bei 4 mache ich einen Strichkampf
rein. Wo du
mach überall einen Strichkampf rein.
Überall, wo du willst.
Super, mega Vokabel. Kann ich noch nicht. Haben wir was gelernt. Bleiben wir noch mal
fahren, wo du bist.
Wir werden schon bestimmt das eine oder andere
Glas
klirren lassen.
Wolltest du gar nicht?
Nee, wollte ich nicht.
Gut, lass uns in der Schweiz bleiben. Und
beim EV Zug.
Ja, beim EV Zug, da spielt Marc Michaelis. Ja. Den war ja auch immer sehr, sehr gerne.
Weißt du, mit wem der auch zusammenspielt? Nur vorneweg. Weißt du, mit wem der zusammenspielt?
Mit?
Mit Lino Marchini. Oh. Vielleicht die kleinste, aber eine der besten Stürmereien der Liga.
Okay. So klein, körperlich klein.
Ja. Mhm. Aber geile Zocker. Beide.
Ja, den sehen wir immer gerne bei der Nationalmannschaft, ja, auch, wenn er es schafft. Genau. Auch von ihm haben wir eine Nachricht bekommen, Mikey.
Ja.
Turntables?
Ab dafür.
Persönlich beim Club, bei uns läuft es gerade ja, sehr gut. Wir sind auf dem dritten Platz, haben noch 4 Punkte Rückstand und ein Spiel weniger auf dem Tabellenführer. Ich war jetzt die letzten 2 Spiele draußen, ein bisschen verletzt, aber bin jetzt wieder zurück, also nichts Schwerwiegendes, eine Woche raus, Vorsichtsmaßnahme, also alles top. Saisonziel ganz klar, die Meisterschaft für uns in der Schweiz. Ähnlich wie in der DL dieses Jahr ist es in der Schweiz, hast du fast 10 Mannschaften, die jedes Jahr Meister werden können und wir haben sehr, sehr gute Chancen, also ist natürlich unser Ziel. Ja, und dann Meistertipp in der DL, hast du angesprochen, so spannend wie nie. Sehr schwer gegen die Top-Teams irgendwo zu wetten. Also sprich Bremerhaven, Berlin, Straubing, München zählen für mich zu den Top 4. Und dann muss ich München, oder keine Ahnung, wenn du da rausstreichen kannst. Ich glaube, Bremerhaven ist sehr spannend. Das erste Mal in dieser, in der Lage, so in der, wie sagt man, ja, da oben an der Tabelle. Deswegen weiß ich nicht, wie es in den Playoffs aussehen wird. Ich würde mich jetzt tendenziell für einen von Berlin, Straubing, München entscheiden. Berlin, München der Vergangenheit. Haben sie beide schon Meisterschaften geholt. Deswegen gehe ich mit dem eigentlich einen etablierten, aber ein bisschen immer noch als Underdog wahrgenommen mit Straubing. Kennt man ja auch meine Vergangenheit mit Parker am College. Deswegen würde ich es auf jeden Fall Straubing gönnen. Also, mach's gut und bis bald. Ciao, ciao.
Ja, danke Marc. Ja, hat er recht.
Ja,
Straubing übrigens nicht vergessen.
Ja, Straubing nicht vergessen.
Haben wir jetzt heute nicht drüber gesprochen, haben wir schon das ein oder andere Mal ja auch besprochen, dass die
auch kriegen heute einen guten viele Job Mails auch rein, Schwenningen. Versprochen, ja, ja. Leute, wir können nicht alle abdecken, aber in 2 Wochen ist Schwenningen definitiv unser Thema.
Ja, ja. Wir haben eine Menge Anspruch, aber nicht auf Vollständigkeit leider.
Richtig.
Ja.
Immer. Zu den Scorerlisten vielleicht noch, weil vielleicht auch interessant in der Schweiz. Marc Michaelis derzeit auf Platz 15 in der Schweizer National League. Dominik Cahun, 5. Scorer in der Liga. Achso, hast du eh.
Ja.
Da sieht man es ja.
Da ist der Marchini auch.
Also, Lino Marchini ist auch dabei, ja.
Siehst du. Dann reisen wir weiter bei unserem europäischen Rundflug hier in die einzige
jetzt
Show.
In den Norden.
Ja, jetzt geht's etwas nördlicher und wir fliegen nach Svenska.
Zum Tabellenführer der SHL.
Und das zu spielt Tobi Rieder. Tobi Rieder, genau.
Servus, Tobi Rieder hier von den Vancouver Lakers. Persönlich läuft's relativ gut dieses Jahr. Wir spielen momentan super Eishockey. Sind momentan erster Platz in Schweden und wie gesagt, wir spielen zurzeit relativ konstant und haben einen guten Lauf und hoffen natürlich, dass es dieses Jahr so weitergeht. Und natürlich ist unser Saisonziel, wieder Meister zu werden. Wie gesagt, als erster Platz und als Meister letztes Jahr sind wir die Gejagten und schaut alles relativ gut aus. Momentan, aber weiß jetzt selber, in den Playoffs kann alles passieren. Mal schauen, was wird. Und mein Meistertipp für die DEL, ich verfolge sie auch ein bisschen. Ich glaube, München macht's wieder. Ich glaube, die kommen jetzt dann in einen guten Lauf und marschieren dann in den Playoffs.
Okay.
19 Scorer-Punkte bislang für Tobi, der gesagt hat, dass er letztes Jahr auch schon Meister mit Vecchio war. Mhm. Im Übrigen, also die sind wieder ganz vorne mit dabei.
Und das Jahr darf er noch spielen, aber dann kommst du übrigens zurück wieder nach Deutschland.
Ist
übrigens,
Tobi Rieder ist das heißeste Eisen derzeit auf dem Transfermarkt in der deutschen Eishockey-Liga. Oh, ja. Da bin ich echt gespannt.
Da bietet wahrscheinlich nicht nur einer.
da bieten ganz viele mit ziemlich viel Geld mit.
Definitiv. Aber wir würden uns freuen, ihn dann auch endlich mal in Deutschland spielen zu sehen, in der Penny DL.
Absolut.
Wird mal Zeit.
Ja, wird mal Zeit.
Dann haben wir einen noch.
Ja, pass auf, wir hätten eigentlich zwei.
Ja, aber richtig.
Wir wollten mit Leon Gawanke eigentlich sprechen, ob es jetzt gelingt mit seinem Sprung in die National Hockey League.
Also jetzt live sprechen sozusagen.
Live sprechen, genau. San Jose Barracuda, der ist leider krank und hat deswegen abgesagt.
Ja, deshalb gute Besserung, weil wir uns sicher sind, der hat diese Sendung natürlich intensiv verfolgt, wird die sich auch nochmal re-live geben und jetzt gleich auch zum Download bereitstellen lassen. Das wird garantiert
oder sein. Oder als Podcast auf einem langen Flug eventuell.
Ja, was machst du sonst am Roadtrip?
Ja, oder wenn du krank bist und im Bett liegst.
Ja. Und wo wir schon beim Roadtrip sind, sind wir bei den Roadrunners sozusagen und gehen mal in die AHL zu Maxi Tschuber.
Ja, der hat uns auch was
geschickt. Der spielt in Tucson.
Ja. Hören wir uns mal an, was er zu sagen hat.
Silbermedaille. Ja, wie gesagt, läuft echt gut. Haben ein mega geiles Team. Sehr viel Spaß auf und neben dem Eis. Ist sehr viel harte Arbeit natürlich, aber ich denke, das macht unser Team aus. Ich denke, wir könnten da echt einen guten Playoff-Run starten und vielleicht im Endeffekt dann doch eine Meisterschaft hier gewinnen und das wäre echt klasse. Und apropos Meisterschaft, ja, bei euch in der DL läuft es eigentlich auch ganz gut, sehe ich. Ist sehr spannend dieses Jahr. Gibt nicht einen großen Frontrunner, sondern echt viele und da kann auch echt jeder gewinnen. Und ja, ich musste auch sagen, ich drücke München weiter in die Daumen. Läuft auch sehr gut eigentlich im Moment bei denen. Haben gerade Fishtown echt gut besiegt und das macht mich echt sehr glücklich. Also freut mich und ich habe irgendwie das Gefühl, auch mit dem Charakter, das München hat, dass die wieder die Meisterschaft gewinnen.
Spannend, okay.
Maximilian Tschuber,
jetzt haben wir schon ein paar Mal
Mitglied gehört, der Meistermannschaft.
Genau, deshalb hat er natürlich ein besonderes Gefühl für die Qualität und dieses Meistergehen, das sich da in München eingepflanzt hat.
Sind wir mal gespannt.
He's in Tucson. Geile City übrigens.
Ja,
war ich mal drei Wochen. Ja, war ich mal drei Wochen. Also es war schwer, jemand Jüngeren zu finden als mich. Es ist ja eher so eine Residenz für Menschen, die das Klima bevorzugen, weil trocken, aber warm.
So eine Rentnerresidenz.
Ja, ja, genau, ein bisschen schon, aber ganz, ganz spannend natürlich in Arizona. Ja. Ja. So, dann wollen wir euch noch.
Danke an die Jungs übrigens, dass sie die Zeit genommen haben, hier aus dem internationalen Eishockey-Umfeld uns die Sprachnachrichten zu schicken. Danke, Jungs.
So ist es. Und wir haben ja auch schon gehört, dass sich Dominik Kahun freut, bei der WM dann wieder dabei zu sein, beziehungsweise bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, ja dann auch Richtung Vorbereitung. Aber das ist noch ein langer Weg und der wird ja eingeleitet, Basti, durch den International Break, wenn man so will. Also es gibt ja zumindest ein paar Spiele für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Wir haben es hier nochmal aufbereitet. Die Länderspiele, die anstehen. Am 7. Februar geht's los.
Genau, 7. und 8. live und kostenlos, alles auf Magenta Sport.
Yep.
Zwei Testspiele der U25. Mhm. So wird der Kader dann aufgestellt von Harry Kreis gegen die Slowakei. Also das live zu sehen bei uns hier bei Magenta Sport.
Der, glaube ich, vor drei Tagen Geburtstag hatte, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meinte 19. Der Januar, Harry Kreis.
Ja, das war Freitag. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch nachträglich
noch. So ist es. Verspätet,
an den Bundestrainer.
Dennoch von Eishockey-Herzen.
Zählt immer noch.
So, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf hier in der heutigen Ausgabe. Da ist das Tor und das war es für heute. Danke, Basti. Danke, Magic Mike.
Danke sehr.
Du hast natürlich wie immer, glaube ich, hinten raus das Best-of vorbereitet. Stimmt das so heute?
Das stimmt heute so, ja.
Also, wer dranbleibt, kriegt noch ein bisschen den Quatsch des Ganzen zusammengestellt.
War heute ernst.
Ja. Und egal, was passiert da draußen, Leute. Egal, was passiert da draußen, auch wenn eure Mannschaft vielleicht im unteren Bereich der Tabelle festhängt. Es ist alles nur ein Strichkampf. Es ist alles nur ein Strichkampf. In diesem Sinne, macht's gut und wir freuen uns, wenn ihr weiter bei Magenta Sport bleibt und euch die Spiele live reinzieht.
Schönen Abend.
Ciao, ciao.
Schöne
Woche euch.
Jetzt schon zu
Beginn. Wenn du ihn beschreiben müsstest, auch in der Zusammenarbeit, was ist vielleicht aus deiner Sicht die herausragende Qualität von Thomas Popisch?
Ist für mich ein Eishockey-Genie, also wie der das Spiel sieht, das ist wirklich ganz unglaublich.
Wenn man gestern hört, Don Jackson steht hinter der Bande neben Toni Söderholm, dann denkst du ja, wow, das ist eine Entmachtung des Cheftrainers.
Du hast eigentlich als Verein ein Tabu gebrochen.
Für mich ist das der falsche Schritt gewesen, definitiv, im Hinblick auch auf die Zukunft. Die Kabine ist halt das Mächtigste, was du hast insgesamt.
Ja.
Und ich glaube schon, über die Jahre, dass du dort ein Problem hast in Mannheim.
Die wollen nicht absteigen. Shedden Shows.
Kein Mensch will absteigen.
Frage?
Hat mit einem W begonnen. Wie fühlt sich das an? So habe ich die Frage gestartet.
Alle Jungs, die da mit im Boot sitzen, sind lang genug dabei, wissen, wie sie mit so einer Situation umzugehen haben, dass wir da jetzt einfach Professionalität an den Tag legen müssen und da unseren Job machen müssen.
Olli, insgesamt vielleicht auch, nachdem du uns das jetzt erklärt hast, von uns zu dir vielleicht, du hast dir sicher, dass sportlich auch vor der Eiszeit, wenn man so schaut, den Wechsel von Nürnberg nach Düsseldorf sicher anders vorgestellt. Was läuft aus deiner Sicht jetzt für dich persönlich nicht so, wie du es dir vorgestellt hast in Düsseldorf?
Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.